Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 139. Und wie sollte es anders sein? Die Ironman European Championship steht vor der Tür. Da mussten wir natürlich das Starterfeld, was wirklich seinesgleichen sucht, ein bisschen ausgiebiger auseinandernehmen. Sind darüber auf ein spannendes Thema gekommen, nämlich, wie haben wir es genannt, Nicky Boy? Talent im Kopf, auch Titel der Serie. Talent im Kopf, glaube ich.
Ja.
Sind dann halt über den Unterschied zwischen körperlichem und mentalem Talent gesprochen und wozu das führen kann. Und haben da nochmal so einen kurzen Ausblick auf unsere Marathonvorbereitung geworfen, die nämlich jetzt am Montag startet. Deswegen nicht mehr lange im Intro. Wir haben, glaube ich, sogar schon Beschwerden bekommen, dass wir eine Zusammenfassung machen, was wir, glaube ich, ab der allerersten Episode machen. Oder, Nicky?
Seit wann macht man Zusammenfassung im Intro?
Schon vielleicht hat er, das war das die erste Episode, die er gehört hat. Bei uns war es auf jeden Fall seit 138 Episoden der Fall. Deswegen auch jetzt. Aber rein in die Werbung, um dann rein in den Triathlon-Chat Nummer 139 zu gehen.
Und in der Werbung Nils 8 Sleep wieder unser Presenter. Und ich kann dir sagen, ich habe ja jetzt schon 5 oder 6 Wochen in dem Bett geschlafen. Eine Nacht, jetzt am Montag, auswärts im Hotel. Und ich kann dir sagen, da fällt dir das noch mehr auf und du vermisst das Ding. Und du willst eigentlich gar nicht mehr woanders schlafen als zu Hause. Und es ist natürlich klar, aber auch irgendwie bei diesen Temperaturen jetzt, wenn es irgendwie 30 Grad sind, bei uns in der Bude sind es dann 25, 26 Grad. Leck mich am Arsch. Das ist so ein kranker Unterschied. Wenn du dann einstellen kannst, mach das Ding kalt und du gehst schon in so ein kühles Bett rein, dann freust du dich richtig, wenn du abends ins Bett gehen darfst. Also wirklich, ich bin immer noch komplett restlos begeistert davon. Es ist sauteuer, es kostet einfach viel Kohle. Aber für meinen Schlaf, ich bin immer noch super oft oder 5-mal die Woche im grünen Recovery-Bereich, was ich sonst halt wirklich nicht hatte. Ich schlaf besser durch und wenn du ins Bett gehst, ist es so dieses nicht rumwühlen, ist zu warm, wo machst du das Bein hin und so. Das ist halt einfach, du kannst dir genau die Temperatur einstellen, die du einstellen willst und das ist wirklich, wirklich geiles Ding.
Es ist auch mein absoluter Lieblingspresenter, weil ja nur du das Bett hast. Und deswegen freue ich mich immer riesig, wenn du davon erzählst. Zwei Sachen, als ich das erzählt habe und ich sage, Niki, das ist so ein Verbrecher, holt er so einen Monster-Presenter ran und hat selber nur so ein Bett. Hat dann gleich Pia erzählt, dass einer ihrer Kollegen das Ding hat. Einer unserer Kollegen hat davon erzählt und das ist der absolute Hammer, er wollte das mal bestellen. Weil er das ja innerhalb von 30 Tagen, glaube ich, zurückschicken
genau,
kann.
Genau, du kannst 30 Tage
probeschlafen. Aber war so begeistert, dass er das Ding halt einfach behalten hat.
Und wirst du auch.
Dann habe ich auch so, Pia, super, erzähl mir das. Und dann die zweite Sache, es ist natürlich echt teuer. Ich meine, sonst hätte ich mir das Ding wahrscheinlich auch schon gekauft. Aber man muss halt auf der anderen Seite sehen, wenn du dir überlegst, wie viel Zeit und Geld man in die körperliche Leistung oder in die sportliche Leistung investiert. Und du kannst ja wirklich nicht einfacher eine Performance-Steigerung kaufen als so, weil das Schlaf der maßgebliche Treiber ist, um sich besser zu erholen und um besser zu performen in jedem Bereich. Also wir reden jetzt ja nicht nur vom Sport, sondern auch im Job, in der Familie. Man ist halt einfach ausgeglichener, auch gesundheitlich gesehen. Schlaf ist halt einfach das Wichtigste, um gesund zu bleiben. Und letztendlich, wenn man sich das leisten kann, das ist natürlich der Punkt, 80% der Hörer wird wahrscheinlich denken, seid ihr nicht mehr ganz dicht? Also das ist ja schon abgehoben irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn man halt mal schaut, was andere Betten kosten, dann relativiert sich das dann doch schon wieder. Und ich muss auch sagen, das macht absolut Sinn, weil leichter hat man halt einfach keinen Performance-Gewinn.
Ja, also kostet 3.448 die Basisvariante, wenn man die Decke noch zunimmt, 4.348. Also es ist halt einfach schon natürlich ein großer Price-Tag, den man erstmal sieht, wo man fragt für ein Bett oder für einen Aufsatz vom Bett dann einfach. Aber also ich bin wirklich immer noch komplett restlos überzeugt und mir bringt's ultra, ultra viel für wirklich besseren Schlaf. Und das zeigt mein Tracker einfach wirklich ganz, ganz, ganz eindeutig, dass ich besser, tiefer schlafe und man fühlt sich auch beim Einschlafen. So, wenn du ins Bett gehst und es ist einfach eine angenehme Temperatur, gerade jetzt im Sommer.
Dreh das Messer nicht noch mehr um
jetzt
in der Wunde.
aidsleep.com/pushinglimits, also aidsleep.com/pushinglimits, aidsleep ausgeschrieben, oder Link in den Shownotes, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ihr bekommt natürlich über unseren Link einen Rabatt, 200 Euro. Aber Nils, irgendwie, ne, ich bestell dir das. Das muss einfach, du musst dieses Ding haben. Ich will, und wenn ich dir meins schicke irgendwann, ich will, dass du das auch erlebst, wenigstens einmal. Das ist einfach, ja. Also,
ich glaube aber wirklich dran.
So, noch ganz kurz, ihr könnt es 30 Tage testen, könnt es risikofrei ausprobieren, und wer sich leisten kann, überlegt es euch wirklich, weil es macht einen Unterschied. Jetzt hier aber wirklich rein in den Podcast. Da sind wir drin. Oh, jetzt fangen wir gleichzeitig an hier. Das gibt's ja nicht. Gürke, man.
Ich wollte fragen, ob du FOMO hast.
Nö. Wovor?
Nee, dass du jetzt nicht am Langener Waldsee am Start stehen wirst. Bei mir kommen dann gleich wieder so diese Bilder hoch, wie wir da im strömenden Regen im Zelt saßen, böse Blicke kassiert haben, weil wir nicht dazugehören. Also war ja auch so ein bisschen so. Aber andererseits gesehen, Mainova hat uns da reingebracht. Insofern war das, wir waren da legal, wir waren da nicht illegal.
Wir waren da legal.
Aber es war ein
Glück,
komisches Glück Gefühl. Es war ein komisches Gefühl, die Profiathleten zu sehen, zu wissen, wie sie sich fühlen, weil das ja wirklich, ich meine, bei denen geht es halt einfach tatsächlich um die Existenz. Bei uns ging es um Spaß. Die Aufregung war auch definitiv anders. Es war eher so diese Fahrt ins Ungewisse, und die Profis, die haben ja schon echt so ein Messer zwischen den Zähnen. Das ist dann ja schon nochmal was Krasses. Aber die Bilder, die sind natürlich bei mir hochgeploppt, denn jetzt steht er echt an, der Mainova Ironman Frankfurt. Und alter Schwede, es ist schon krass, wenn man sich wirklich mal so die Startliste anguckt. Ich meine, man wurde ja auch, wir wussten es, aber dann kommen jetzt irgendwie so diese ganzen Instagram-Stories hoch, wer was postet. Und wenn du dann wirklich so diese geballte Power da am Start stehst, ich weiß auch gar nicht, ob es sowas überhaupt schon mal gegeben hat, dass wirklich so das komplette Treppchen vom Ironman Hawaii am Start steht und dann ja noch zig andere Athleten, die Hawaii schon mal gewonnen haben, wie irgendwie Gustav Iden oder schon in den Top 10 waren, auch letztes Jahr in den Top 10 waren. Und dann halt auch noch so die ganzen neuen Gesichter, wo man halt sagt, man ist super gespannt, wie die sich schlagen werden, wenn man einfach jetzt nur so an Jonas Schomburg beispielsweise denkt, der ja auch wirklich hochgerankt mit der Startnummer 6 am Start geht. Also,
oder nicht zu verachten, ich weiß nicht, hast du auf dem Schirm, dass der Sieger des Ironman Valencias startet? Johannes Vogel macht seinen ersten Ironman.
Ja.
Aber das ist auch so komplett ungewiss. Ist er da, also weißt du, der hat jetzt Valencia gewonnen. Wie gut ist der auf dem Ironman? Das weiß auch niemand. Dann, also, es sind so viele irgendwie am Start, das ist Wahnsinn.
Wahnsinn. Absolut, absolut. Also, das ist wirklich.
Nur große,
das ist wirklich
Namen. Du kannst es hier so runterlesen. Komm, ich mach das erstmal. Christian Blumenfeld, Patrick Lange, Magnus Ditlev, Rudi von Berg, Gustav Iden, Jonas Schomburg, Kieran Linders, Cameron Wirth, Daniel Beckegaard, Kasper Stornes, Hogan Hauk, Ben Knut, Kasper Stepniak, Paul Schuster, Johannes Vogel, Jonas Hoffmann, Leo Arnold, Robert Wilkowiecki, Nick Heldorn, Willi Hirsch, Dominik Soveja, Andreas Salvisberg. Das, Alter, bis 29 sind das alles so einfach krass. Das ist krass. Ja, das ist wirklich
halt so
krass.
Das sind halt so Namen, die bei jedem Ironman, wenn es richtig gut läuft, aufs Treppchen kommen können.
Ja.
Bei den normalen Wettkämpfen, wenn es halt jetzt nicht Hawaii ist, ne? Das ist schon, ja, das ist definitiv, ist echt ein fettes Feld. Fährst du denn jetzt hin oder fährst du nicht hin? Du hattest ja noch überlegt, weil es ja nicht so weit von euch weg ist.
Ja,
oder wird's einfach
zu viel?
Ich bin
immer
jetzt
noch am Überlegen. Ich bin eigentlich schon anders verplant und so, und wir wollten das. Ich bin hin und her gerissen.
Oh, das
Ding
ist,
es gibt
das
so,
Familienjob-Dilemma. Das Familienjob-Dilemma.
Familienjob, und ich weiß auch genau, jetzt bei dem Feld, ich werde ja sonst so oder so am Stream hängen. Weißt du?
Ja, du. Letztendlich sogar Fernsehen, weil ich meine, das Ding wird ja im Fernsehen übertragen.
Ja.
Das ist ja, finde ich, HR3-Übertragung vermutlich. Ich weiß gar nicht, ob Sebi wieder Co-Kommentator ist. Vermutlich schon, denke ich mal. Und dann Dirk natürlich, Dirk Froberg. Ralf wird vermutlich auch da sein, Ralf Scholz. Also es ist ja schon immer so die Kombo, wo man halt einfach weiß, da macht zugucken richtig, richtig Spaß. Und ich finde trotzdem ist es einfach nochmal, also auch diejenigen von euch, die vielleicht in Frankfurt noch nicht live an der Strecke waren, die aber so, ich würde sagen, 2 Stunden kann man sich einfach schon mal ins Auto setzen, um sich das Ding anzugucken.
Voll.
Muss auch nicht zwingend schon morgens zum Langener Waldsee, wobei die Atmosphäre am Langener Waldsee schon auch irgendwie eine besondere ist. Einfach auch aufgrund dieser Gegebenheiten, dass es halt dieser Baggersee ist, der ja dann auch ein bisschen wirklich wie so ein, naja, Amphitheater ist jetzt übertrieben, aber es geht ja dann doch so ein bisschen runter zum Wasser und dann der Landgang nach 1,9 Kilometern, das ist schon, es ist, finde ich, schon immer wieder echt faszinierend, wie wahnsinnig schnell dann so ein Tag auch als Zuschauer dann doch vorbeigeht. Jetzt auch unabhängig davon, ob man betreut, das ist dann natürlich immer nochmal was anderes, weil man dann die Athleten hat, die man halt entsprechend mit Splits versorgen muss und wo man dann zu bestimmten Zeitpunkt an bestimmten Punkten sein muss. Aber wenn man jetzt einfach wirklich mal hinfährt, um sich ein Rennen anzugucken, was ja jetzt irgendwie vergleichbar mit einem Tennismatch oder so wahrscheinlich beim Ironman jetzt nicht ganz so spannend klingt, aber so diese Atmosphäre am Schwimmstart, dann Schwimmausstieg, dann der Wechsel, wo ich auch nicht jetzt unbedingt das in der Wechselzone angucken würde, wenn man das noch nie gesehen hat, ist es vermutlich dann doch auch spannend, aber das sieht man tatsächlich wirklich am Screen besser. Aber ich finde das dann ja cooler, an die Stelle zu gehen, wo man dann vom Langnawalsi an die Hauptstraße kommt, wo sich das dann alles so sortiert, wo schon die Schuhe angezogen sind, wo dann so das Führungsauto vorfährt mit der Uhr, dann die Begleitmotorräder, Polizei, dann kommen halt die ersten Athleten, wo man dann immer noch grübelt, oh, wer war das? Und wie sich dann quasi so nach 1-2 Kilometern das Feld jetzt ja nicht formiert, aber halt so erstmal findet. Das finde ich ist dann irgendwie spannender, als den Wechsel zu sehen. Und wenn man dann halt reinfährt in die Stadt, dann kommen sie ja eigentlich mehr oder weniger auch schon wieder von der ersten Runde. Und das ist ja irgendwie auch ganz geil, wenn man dann unten in der Linkskurve steht und sieht, wie sie dann angeballert kommen und in die zweite Runde gehen. Und dann sortiert man sich, trinkt irgendwie einen Kaffee und dann gehen sie ja eigentlich auch schon zum Laufen. Zwischendurch guckt man halt immer so ein bisschen auf dem Screen und sieht, wie sich das ganze Rennen entwickelt, guckt auf den Tracker, wie sich die Zeitabstände entwickeln. Und dann, das ist ja wirklich das Tolle an Frankfurt, vergleichbar ja auch mit dem Ironman Hamburg, das ist ja auch das Faszinierende, musst du ja wirklich in Frankfurt einfach nur an Main gehen. Im besten Fall gehst du dann auch noch über die Mainbrücke rüber, dann siehst du sie halt einfach 2x pro Runde.
8x, dann kannst du sie sehen, ne? Das ja, ist halt krass.
4 Runden, 2x pro Runde, 8x. Und das ist, glaube ich, in dem Starterfeld, boah, das ist, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr sowas live noch nie gesehen habt, auch das Wetter wird natürlich sensationell, also gehen wir später nochmal drauf ein, was das für die Athleten bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, welcher Athlet wird jetzt unterschreiben, sensationell? Das ist der falscheste Ausdruck in dem Zusammenhang, den du geben kannst. Es wird einfach eine Hitzeschlacht und es wird verdammt hart für alle.
Ja, ich glaube, Patrick Lange freut sich. Das ist, glaube ich, so einer der ganz wenigen, der sagt, okay, das spielt mir in die Karten. Stimmt. Der will definitiv besser so ein Wetter haben wie letztes Jahr. Mhm. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr das so noch nie gemacht habt, ist Frankfurt definitiv ein Rennen, wo man mit relativ wenig Aufwand, was die Logistik anbelangt, klar, man muss zum Langnawalsee kommen, muss dann zurückkommen, aber auch da gibt es Wege, wo man halt hinten, ich glaube, das ist dann Richtung Zeppelinheim parken kann, wo man gut hinkommt, gut wegkommt und einfach nur 1,5 Kilometer, glaube ich, durch den Wald gehen muss. Könnt ihr euch mal vorher so ein bisschen schlau machen. Aber dann hat man halt einfach wirklich so ein Ironman-Erlebnis mit dem Starterfeld. Alter Schwede, das ist ja wirklich, das ist wirklich krass. Und das macht dann doch schon nochmal anders Spaß als vorm Screen. Klar sieht man am Screen mehr und sieht man auch die besseren Bilder, weil man dann irgendwie, wenn man jetzt einfach nur das wunderschöne Bild sich nimmt, wie Christian Blumfeld letztes Jahr im Strahl gekotzt hat. Das, wenn man Pech hat, sieht man das dann live an der Strecke. Das will man, glaube ich, nicht unbedingt. Aber das sind natürlich so die Sachen, die man am Screen besser sieht. Aber was die Atmosphäre anbelangt, ist es schon echt faszinierend, das Rennen live zu sehen. Und ich glaube, 2 Stunden Fahrt sind es wert, dass man sich das mal live anguckt. Deswegen, Nicky Boy, wenn du das irgendwie für die Frauen von deinen Mädels hinkriegst, es ist ja auch Job. Du musst es verkaufen. Es ist ja Job. Du machst halt einfach 3 Bilder, machst eine Story für Pushing Limits und dann ist es Job. Es ist einfach so.
Ja. Für dich ist es ja ein bisschen weiter. Das lohnt sich nicht. Nee,
für mich ist es. Ich kann es nicht mal mehr, am Screen angucken. Ich kann es nicht mal mehr am Screen angucken, weil wir tatsächlich ja schon seit 2 Jahren oder seit einem Jahr von langer Hand geplant. Nee, eigentlich ja seit 2 Jahren. Die Tour de Sylt, Tour de Kampen, die findet nämlich morgen statt. Morgen fahren wir mit dem Rennrad nach Sylt.
Also, ah.
Ja, es ist leider nur noch ein, was ist es, Quintett, oder? Quintett. Nur noch 5 Leute. Wir fahren nach Sylt mit dem Rennrad. 230 Kilometer ist die offizielle Komoot-Runde. Ich glaube, Günni hoffentlich verfeinert die noch so ein bisschen. Ruben hat die erste Version geschickt, wo ich dann meinte, ach, da sind schon so ein paar Plattenwege am Nord-Ostsee-Kanal. Und zwei,
ja, hättest du Bescheid gesagt, da wäre ich mitgefahren.
Ja, das war ja, wir waren ja eingeladen auf dem Sommerfest. Das Sommerfest fällt jetzt leider aus. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich nicht nach Frankfurt komme. Aus auch nicht so schönen Gründen, muss man aber nicht drüber reden. Sommer fällt fest aus, Hotels waren gebucht, Holi ist hochgeflogen, also alles war geplant. Natürlich lässt du das dann nicht ausfallen. Und da der Sohnemann dann aber am Sonntag ein Konzert hat, müssen wir früh am Sonntag zurückfahren. Und das ist schon, Sylt ist echt immer ein Trip. Also es sind, glaube ich, schon so 3 Stunden von Hamburg. Und ich bin dann eigentlich immer so der Fahrer. Das heißt, ich kann dann tatsächlich nicht gucken. Und beim Konzert kann ich natürlich auch nicht gucken. Wobei das Absurde ist ja, 6.30 Uhr ist, glaube ich, Start, dass die ja mittlerweile so schnell sind. Das ist ja auch das Umdenken. Einfach weil die Startzeiten sind früher. Früher war immer so die klassische Startzeit 7 Uhr. Mhm. Dann war klar, also um die 8 Stunden, 15 Uhr Zieleinlauf. Mittlerweile ist das ja alles irgendwie, Start ist früher, Zielzeit ist eine halbe Stunde schneller. Das heißt, jetzt ist gar nicht mehr Zielzeit 15 Uhr, sondern jetzt ist Zielzeit 14 Uhr. Das heißt, den Zieleinlauf, den kann ich dann vielleicht doch gucken, weil Konzertbeginn ist um 15 Uhr.
Ah, oh, vielleicht hast du Glück, Nils.
Es wird dann wieder so ein Ding sein, wo du dich an der Autobahn zusammenreißen musst, dass du nicht aufs Telefon guckst. Weißt du, wo du so auf jeden Fall Hände weg, wenn man alleine fahren wird, wird man es vermutlich mal machen, dass man zumindest mal so Tracker ganz kurz. Oder man macht halt einfach die Live-Coverage an und hört die dann, was ja auch ganz cool ist. Aber nein, ich würde an deiner Stelle safe hinfahren.
Wir werden sehen. Ich hab noch Zeit, es mir zu überlegen und hier zu besprechen. Aber es ist auf jeden Fall ein Rennen, was sich lohnen wird. Das steht, glaube ich, mal fest. Oder es wird langweilig und Blumi zersägt einfach alle. Woche schon so das, provokant gesagt haben. Das kann natürlich auch sein jetzt.
Nee, das glaube ich nicht. Also das ist dann halt doch einfach Frankfurt so. Das ist halt einfach Ironman. Ich meine, du glaubst doch nicht, dass Magnus Ditlev sich da so einfach die Butter vom Brot nehmen wird. Und safe auch. Ich meine, wir haben noch Juni. Also wir haben darüber gesprochen. Es ist nicht Oktober. Also es ist nicht der Monat des Patrick Langes. War jetzt auch, aber irgendwie, das finde ich ganz spannend, da können wir mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Alle haben sich ja bedeckt gehalten. Also es ist wirklich krass. Du hast von keinem der großen Protagonisten irgendwelche
Videos. Hat Blumi noch nicht so ein Video gemacht? Nee. Hast du noch nicht gesehen, wo er so wie in Nizza vorbeiläuft? And the world champion, he's back.
Nee, ich habe tatsächlich extra nochmal geschaut, aber es ist wirklich von keinem. Siehst du irgendwelche, von Magnus Ditlev hat man gar nichts mehr gehört irgendwie. Also was ja auch so ganz, ganz untypisch ist. Von Patrick, ja, da weiß man, dass er irgendwie verletzt war, dass jetzt die Vorbereitung nicht 100% war. Blumi hat man noch nichts gesehen. Rudi van Berg, ja auch so ein Typ, wo man auch, also so richtig überrascht wäre ich da auch nicht. Ich meine, der Typ ist Dritter in Kona geworden. Und Gustav Iden, auch so, wo man halt überhaupt nichts weiß. Daniel Beckegaard, der hat sich halt jetzt schon, das ist glaube ich auch einer, der definitiv nach dem Wechsel zu Philipp Seib, sich sehr zielgerichtet vorbereitet haben wird. Der aber jetzt halt auch seit seinem Erfolg in Australien Ende, was war es, 23 glaube ich, jetzt auch noch kein großes Ironman-Rennen mehr gewonnen hat. Christian Hugenhaug, in Texas lief es nicht gut. Chamorin hat dann ein Monsterrennen abgeliefert. Jonas Hoffmann hat angekündigt, dass er in die Top 5 kommen will. Auch etwas, was man ihm durchaus zutrauen kann. Aber so, dass man jetzt irgendwelche Videos hat, wo man sieht, dass die Vorbereitung ist gelaufen wie geschnitten Brot, da ist jetzt irgendwie keiner, wo man sagen kann, den kann man auf Favoritenpodest stellen. Außer vielleicht Christian Blumenfeld aufgrund seines souveränen Sieges in Aix-en-Provence. Magnus Ditlev hatte in St. George'n Platten. Mhm. Aber eigentlich ist Magnus auch einer. Ich meine, wenn du jetzt die Performance anguckst, die er in Rot gezeigt hat, da würde ich sagen, wäre es verdammt schwierig gewesen für Christian Blumenfeld, ihn zu schlagen.
Ja, Magnus ist immer, wenn es ruhig um ihn wird, dann ist er immer gefährlich. Und also ja, absolut. So bei mir in die Timeline wurde nichts reingespült. Also ich glaube auch, du wirst wahrscheinlich recht haben. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen hier cross gecheckt und habe dann natürlich doch noch einen Centerra Tech Ausschnitt vom Podcast gesehen, wo Blumi sagt, wenn er glaubt, dass Magnus an ihm vorbeikommt auf dem Rad, ungefähr gleicher Punkt wie in Kona, dann wird er diesmal auf jeden Fall mitfahren. Er war einfach nicht in der Bike-Shape in Kona.
Na gut. Aber es ist natürlich auch nicht ausschließbar, wenn man sich Rot letztes Jahr anguckt, dass Magnus Ditlev mit Blumi oder vor Blumi aus dem Wasser rauskommt. Und dann ist wieder.
Oh, dann hat er ein Problem. Ja.
Also, das ist ja wirklich nicht auszuschließen.
Nee.
So, und Frankfurt ist schon.
Ich glaube, Frankfurt ist immer Schwimmen, sieht man. Also, ich finde, du kannst Frankfurt und Rot vom Schwimmen und von dem Wer kommt wie raus nicht vergleichen.
Nein, natürlich nicht.
Rot passieren immer diese Überraschungen. Rot ist es so oft so, dass irgendwer, der bei vielen Rennen dann so ein bisschen einen kleinen Rückstand hat oder auch mal einen größeren, auf einmal in so einer Gruppe sitzt. Oder irgendwie, wo du denkst, der schwimmt safe weg, auf einmal auch in der Gruppe ist und nicht weggeschwommen ist. Oder auf einmal, wo du denkst, ja, Laura, letztes Schwimmen super gut, auf einmal hat sie einen roten Rückstand. Also ich finde immer, Rot ist das Rennen mit den meisten Schwimmüberraschungen. Stimmst du mir zu? Schon, oder?
Ja, also, aber ich finde Überraschung tatsächlich eher im positiven Sinne, weil
ja,
also,
ja, ja.
Und du musst auch, da, wenn ich jetzt an Laura denke, glaube ich, musst du tatsächlich auch beim Frauen- und Männerrennen differenzieren, weil das Frauenfeld in Rot ja doch deutlich kleiner ist als das Männerfeld. Und in Rot, das Schwimmen ist natürlich per se relativ einfach. Also das ist jetzt von außen betrachtet natürlich, alle die versuchen vorne mitzuschwimmen, die werden mir jetzt den Kopf abreißen. Görke, du 54, 55 Minuten Schwimmer, was willst du uns da jetzt erzählen? Aber du hast natürlich in Rot dieses Phänomen und das hast du ja selber auch erlebt, das kannst du vielleicht auch nochmal kurz schildern. Du hast so die erste Gruppe, das ist natürlich wahnsinnig schwer, in der dabei zu sein, aber da hat es ja tatsächlich Magnus auch geschafft, letztes Jahr diesen Sprung reinzubekommen. Und wenn du dann erstmal drin bist, hast du natürlich einfach aufgrund der Charakteristik des Kurses, weil du halt einfach nur zweimal eine Wendeboje hast, ist es ja relativ einfach, drin zu bleiben, weil das Problem sind immer die Wendebojen. Da musst du aufpassen, da musst du dranbleiben und da hast du halt in Rot nicht so die Möglichkeit, den Unterschied zu machen. Das ist in Frankfurt natürlich komplett anders, weil du in Frankfurt A hast du in Frankfurt häufig ein Non-Wetsuit-Schwimmen, was für schlechte Schwimmer natürlich schon mal relativ schlecht ist, wenn ohne Neoprenanzug geschwommen wird. Ich weiß gar nicht, ich gebe gerade ein, Wassertemperatur Langener Waldsee.
Ich glaube, es ist on the edge, das zittern alle.
Ja?
Mhm.
21,1 Grad ist es momentan, aber in 1 Meter Tiefe. Es wird immer an der Wasseroberfläche gemessen. Es soll jetzt noch richtig warm werden. Ich glaube, Ironman-Regelung ist bei den Profis 22 Grad. Also da kann es tatsächlich sein, dass ohne Neoprenanzug geschwommen wird. Dann werden die Karten definitiv neu gemischt, also nochmal anders gemischt. Aber du hast in Frankfurt diesen langen ersten Stretch, wo du rum musst, wo du dann danach nach, ich glaube, 1200 Metern oder die erste Strecke ist ja ein klein bisschen kürzer, nach 800, 900 Metern hast du dann die Wendebojen und dann schwimmst du ja gegen die Sonne. Das ist schon mal erstmal echt so ein Punkt. Also alle, die am Sonntag starten, die sich da noch keine Gedanken gemacht haben, die Wettervorhersage ist perfekt im Sinne von Sonnenschein. Es soll sehr heiß werden, das ist natürlich nachher beim Marathon Thema. Aber ihr müsst verspiegelte Sonnenbrillen schwimmen, weil wenn ihr eine klare Brille schwimmt, ist es eh schon wirklich Schwimmen in die Sonne. Man sieht super, super schlecht, wo man diesen Australian Exit hat. Und wenn ihr keine verspiegelte Sonnenbrille habt, dann ist es halt Schwimmbrille habt, dann ist es halt echt super, super schwierig. Aber die Schwimmstrecke in Frankfurt, die ist halt definitiv schwerer als in Rot. Deswegen wird es schwieriger sein, da hast du recht, in dieser ersten Gruppe dabei zu sein in Frankfurt im Vergleich zu Rot. Also in Rot ist es, würde ich sagen, so nach 500, 600 Metern sind die Karten gemischt und danach passiert nicht mehr viel.
Ja, meistens, ja.
In Frankfurt kann das halt auch so sein, dass eben auch genau auf diesem Stretch zur Sonne, gegen die Sonne, zum Australian Exit nochmal was passieren kann. Und dann hast du halt diesen Landgang, das ist auch immer wieder so ein Ding, da kommen die einen besser mit zurecht als die anderen. Da kannst du eine Lücke vielleicht auch nochmal schließen, kannst aber auch eine Lücke reißen lassen. Und der zweite Stretch in Frankfurt ist ja auch lang. Der ist ja auch sogar länger als der erste.
Ja, und dann also, noch so ein bisschen choppy mit so ein bisschen Wellen genau. drauf. Das war bei uns letztes Jahr auch so. Da genau. hast du ja auch noch geflucht.
Genau.
Ich habe auch geflucht,
weil ich nicht mehr konnte.
Ja, ja, aber ich habe da gemerkt, dass dann zum Beispiel ich auf dem Stretch nochmal wieder deutlich weiter nach vorne geschwommen bin, wo ich gar nicht mehr mit gerechnet hatte, obwohl ich einfach das Tempo ungefähr gehalten habe. Da merkst du dann schon, das ist halt einfach so, wenn es... Je härter die Bedingungen, desto besser, ja, oder desto größer natürlich dann irgendwie die Unterschiede zwischen guten und schlechten Schwimmern. Und in Rot ist es ja tatsächlich so, dass du erst hochschwimmst zur Schleuse und dann zurück ist es gefühlt immer nochmal einfacher, weil ja, da wird halt irgendwie noch minimal, auch wenn diese Schleuse zumachen, ein bisschen Strömung irgendwie drin sein. Und dieses harte Anschwimmen, was du am Anfang hast, da ist es halt wirklich so. In Rot die ersten, ich würde sagen, die ersten 500 bis 800 Meter, ist einfach auch für die Profis, wo ich da dann jetzt mitgeschwommen bin, war Frodeno und Maurice Clavel vorne weg und wir waren dann in der Gruppe dahinter und ich war ganz kurz davor, den Anschluss zu dieser Gruppe zu verlieren und habe halt echt gefightet. Ich bin wirklich, das waren bestimmt 800 Meter komplett all out Vollgas geschwommen.
Weißt du eigentlich, an welchen Füßen du da warst?
Keine Ahnung.
Nicht. Hast du auch im Nachhinein dann beim Zurückschwimmen nicht gesehen? Manchmal ist es ja tatsächlich
so. Ich habe viele Füße verloren. Also ich habe irgendwann ganz am Ende habe ich welche gefunden, an denen ich bis zur Boje dran geblieben bin, wo ich dann hinterher gesurft bin und gebadet bin, wo ich ja zwischenzeitlich Angst hatte, dass es Sam Long war, weil es so ein pinker Suit war. Ich weiß aber bis heute nicht, wer so einen pinken Suit noch anhatte. Weiß ich nicht. Aber es ist ja dann, am Ende bin ich rausgekommen, eben mit dieser Gruppe um Patrick Lange dann.
Aber erzähl nochmal, Entschuldige.
Magnus Sidlev.
Du musstest quasi bis zur Wendeboje, also der
erste. Nee, nicht ganz bis hinten. Aber es war so, die ersten 800 Meter, das glaube ich dann, ja, ist irgendwie, ja, kurz hinten vor der, ich weiß gar nicht genau, wie viel oder bei wie vielen Metern die erste Wendeboje ist, aber die ersten 600 bis 800 Meter waren einfach brutal hart, waren komplett all out. Und da sind mir ein paar weggeschwommen, dann kamen wieder welche von vorne und dann habe ich Füße gefunden, die gut waren, habe auch gedacht, so kann ich nicht weiterschwimmen. Ich bleibe jetzt an diesen Füßen und schwimme dann nur noch hinterher. Und das war immer noch hart, aber da hat sich die Pace so ein bisschen gesettelt. Und dann sind wir hinten um die Wendeboje rumgeschwommen und da habe ich gesehen, ah, okay, ich bin hier an der Gruppe dran. Und dann der Rückweg war immer, wurde immer einfacher. Und dann, das war ja da, wo ich euch dann sogar gewunken habe, dann auf ja, der Hälfte krass. Des Rückwegs, wo es wirklich locker war.
Nein, das war nicht also, die Hälfte des Rückwegs. Wir standen unter der Brücke. Ja. Wo du dann eigentlich links rüber in die Wechselzone schwimmen könntest, wo du dann aber halt nochmal
ja.
diesen,
okay. also fast gegen Ende schon sogar.
600
ja,
aber Meter oder so, dieser Stretch, den du dann nochmal schwimmen musst, um den letzten Wendepunkt herum. Also ich würde sagen, das war so bei Kilometer 3,2 und du hattest es gesagt, vorne waren dann Maurice und Frodo raus und dann kam diese große Gruppe, die ja tatsächlich, was waren das, 15, 20 Mann, die war ja wirklich, wirklich groß. Mhm. Und dann habe ich noch zu Basti gesagt, wie geil wäre das, wenn Nicky Boy jetzt hier in der Gruppe wäre. Und dann auf einmal war ich so, guck mal, da ist er. Und dann siehst du uns und winkst halt. Das ist natürlich auch so eine Konstellation, die man wirklich nur in Rot hat, weil man halt einfach nebenher gehen kann. Und das war wirklich, wirklich witzig. Also und dieses Bild hatte ich jetzt auch, dass du da halt einfach am Winken warst, was ja für Basti natürlich noch viel, viel absurder war, weil ich so dachte, Alter, das kann doch nicht sein, dass der jetzt hier in der Spitzengruppe. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich so, naja, Nick ist halt einfach ein richtig guter Schwimmer und wenn du halt in dieser Gruppe erstmal drin bist und das Tempo dann halt eben, wie gesagt, es wird ja nicht rausgenommen, aber ich meine irgendwann...
Du schwimmst im Wasserschatten, du hast so eine lange Welle und es ist klar, es macht jetzt keiner mehr irgendwie den Move und hängt noch wen ab, so aus dem Ding raus. Und dann hast du auch in diesen Gruppen ja meistens, wenn vorne wer weg ist, wer schwimmt jetzt hinterher? Da findet sich dann meistens auch irgendeiner, der sagt, ah komm, egal, ich will jetzt, dass die Lücke nicht weit genug aufgeht, ich opfer mich hier jetzt auf, ich schwimme vor. Das hat sich alles irgendwie gesettelt und es ist nicht mehr dieser Kampf um die Position oder ums Dranbleiben oder nicht. Und da war wirklich, da wurde es dann gefühlt hinten raus immer einfacher. Da, wo das Tempo dann nochmal angezogen wurde, war dann wirklich die letzte Boje, wenn du unter der Brücke durch warst, zurück, wo es dann zum Ausstieg geht. Wo dann
das ist halt
viele
immer der
noch,
Klassiker.
Genau, wo viele nochmal irgendwie ein Stück nach vorne schwimmen wollen, weil die eine gute Position haben wollen beim Wechsel aufs Rad, dass die halt safe in der Gruppe sind. Da war nochmal so ein Kampf um Position. Aber dieser Rückweg war dann wirklich so, dass ich auch gucken konnte, wer ist am Rand, kann ich wen erkennen und so. Und das war wirklich dann völlig, völlig gechillt. Und das war halt in Frankfurt nicht so.
Nee, das ist
aber ich bin ja auch nicht im Profirennen geschwommen, natürlich.
Nein,
ich kann das auch nicht vergleichen.
Nein, hast du aber natürlich auch. Aber Fakt ist, dass die Schwimmstrecke in Frankfurt definitiv anspruchsvoller ist als die Schwimmstrecke in Rot. Also, ich glaube, es gibt keine Schwimmstrecke, die jetzt so also einfach klingt jetzt immer blöd, aber du hast halt flaches Wasser, du hast nahezu immer Neo in Rot. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal ein Schwimmen ohne Neo gab in Rot. Aber dann hast du halt diese zwei
Wände. Ja, wir sind ohne Neo geschwommen.
In Rot?
Ich bin mit Speedsuit geschwommen.
Ehrlich? Ach, ja. Stimmt. Ja, ja. Krass. Das war ja sogar noch so, dass Frodo sich eingeschwommen hat
im Neo.
Eieiei, der Fuchs wieder. Ja, du hast recht. Aber Frankfurt ist definitiv eine anspruchsvollere Schwimmstrecke. Wir sind aber ja darauf gekommen, weil ich halt einfach auch ein bisschen mit Spaß natürlich gesagt habe, wenn es schlecht läuft, kommt Magnus vor Blumi raus. Das wird auch nicht der Fall sein. Aber man muss halt sagen, nach der Performance, die Magnus jetzt ja schon ein, zwei Mal in den Rennen gezeigt hat, in Rot war man letztes Jahr tatsächlich überrascht, dass er ganz vorne mit aus dem Wasser rausgekommen ist. Aber es wäre jetzt keine Überraschung, wenn diese zwei zusammen aufs Rad gehen. Das wollte ich damit sagen. Also Magnus hat halt einfach unheimlich viel ins Schwimmen investiert. Und ich glaube, dass er definitiv davon profitieren würde, wenn mit Neo geschwommen werde. Ist jetzt gerade noch so ein bisschen on the edge. Aber es kann schon sein. Und dann ist natürlich Frankfurt eine Strecke, das ist schon auch eine Strecke, glaube ich, die Detlef vom Profil her extrem liegt. Also so diese ganz, ganz schnellen Abschnitte, wo du halt wirklich lange Druck ausüben kannst. Ich meine, Christian Hugenhauck hat es nicht nur einmal gezeigt, wie man in Frankfurt auch im großen Feld davonfahren kann. Und ich würde sagen, dass Christian Hugenhauck und Detlef, was so das Fahrerprofil anbelangt, sehr, sehr ähnlich sind. Natürlich hat Detlef nochmal ein bisschen mehr Horsepower als ein Christian Hugenhauck. Aber so dieses, wenn es leicht bergab geht, wo du halt wirklich auch die Watt pro Kilogramm ausnutzen kannst. Also es geht halt einfach darum, wirklich viel Watt aufs Pedal zu bringen. Das gepaart mit einer sensationellen Aerodynamik. Und da ist halt einfach Magnus, glaube ich, wirklich, ja, mit Abstand einer, nicht mit Abstand einer der Besten, aber zählt wahrscheinlich zu den besten 3, 4. Und das wird super, super spannend sein. Und ich meine, dass er halt sehr gut laufen kann nach sehr hartem Radfahren. Das hat er auf Hawaii gezeigt, das hat er in Rot gezeigt. Ich glaube auch tatsächlich, dass Hawaii ihn psychologisch nochmal extrem vorangebracht haben wird, weil er ist ja wirklich brutal geplatzt beim Radfahren. Also ich meine, der ist am Ende nachher noch 200 Watt gefahren und das sind Werte, die fährt er normalerweise wahrscheinlich in der Intervallpause und ist trotzdem noch ein extrem starken Marathon gelaufen. Das muss man halt einfach sagen. Natürlich hattest du Patrick, der einen außerirdischen Marathon gelaufen ist. Aber ich glaube, Magnus weiß, dass er wirklich extrem, extrem auf dem Rad ans Limit gehen kann und trotzdem noch gut laufen kann. Und die Konstellation ist halt einfach geil. Dann hast du da halt noch solche Leute wie Rudi, also ja, du hast sie eben alle aufgezählt. Also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr ein ähnliches Rennen wird wie letztes Jahr, dass du eine riesengroße Gruppe hast und ein, zwei Leute hast, die rausfahren. Ich glaube, dass wirklich extrem viele versuchen werden, auf dem Rad den Unterschied zu machen. Einmal, um Blumi unter Druck zu setzen und natürlich auch, um Patrick loszuwerden. Also die werden nicht nochmal den Fehler machen, den sie letztes Jahr auf Hawaii gemacht haben und Patrick unterschätzen. Und ich glaube, dass tatsächlich auch einfach sehr, sehr viele da sind, die halt versuchen müssen, auf dem Rad wegzufahren, wie halt eben so einer wie Rudi van Berg. Jonas Schomburg ist mit Sicherheit auch so einer, der sagen wird, ey, ich werde ganz klar versuchen, irgendwie auch beim Radfahren dabei zu sein, wie es schon in Südafrika der Fall war. Daniel Beckegaard ist auch einer, er ist zwar in Texas stark gelaufen, aber der auf dem Rad auch den Unterschied machen könnte. Christian Hogenhauk auch. Also das ist schon, das wird echt, ja, wird mega spannend sein. Nico Heldorn ist auch so einer, der eine sehr, sehr gute Schwimm-Rad-Kombi hat. Eigentlich jetzt nicht so wie die anderen, die wir gerade angesprochen haben. Aber auch ein Athlet, der auf jeden Fall vorne mitschwimmen kann und der dann auch auf dem Rad für Alarm sorgen kann. Also wird glaube ich, ein richtig geiles Rennen werden und ich glaube anders als letztes Jahr.
Ja, definitiv, alleine durch die Bedingungen auch. Die Frage ist auch, ne, sagt wer, Wetter egal, all out auf dem Rad und ich gehe ins Risiko wie so ein Magnus und dann müssen alle hinterher. Oder ist so, ja, es wird 33, 32 Grad beim Laufen, wir müssen uns irgendwie beim Radfahren gut kühlen, vielleicht nicht 100% raushauen, sondern nur auf 98 oder 95% der Zylinder brennen. Das wird halt spannend zu sehen, wobei man heutzutage diese Überlegungen irgendwie schon fast vergessen kann, glaube ich, weil wenn man sich die Rennen anguckt, ist das gefühlt immer, da wird das Gaspedal festgebohrt mit 10 Spackschrauben und dann bleibt das bis zum Ziel am Anschlag und entweder man kommt durch oder man platzt halt und joggt das Ding zu Ende. Aber das ist schon krass, was da im Profibereich einfach losgeht und was die Rennen einfach, ja, irgendwie wird es als Zuschauer einfach immer geiler, ne? Also die Felder werden dichter, die Leistungen werden krasser und das ist schon Wahnsinn, was da gerade abläuft und was auch für Laufzeiten dann irgendwie da passieren. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie diese 2:26, die dann in Brasilien gelaufen worden sind.
Nein,
die werden in Frankfurt nicht gelaufen. Aber ob das bei manchen im Kopf irgendwie was macht, dass dann jetzt Blumi sagt, ja, guck mal, man kann ja unter 2:30 laufen, ich laufe jetzt auch so los. Das würde mich bei ihm auch nicht wundern.
Wundern würde es mich nicht, aber einfach schon aufgrund der, was du eben angesprochen hast, diese ganze Thermoregulierung. Man muss halt auch sagen, er ist letztes Jahr extrem schnell gelaufen, weil halt die Bedingungen einfach auch für einen schnellen Marathon dankbar waren, ne? Und auch beim Radfahren ist es natürlich so, das war letztes Jahr wirklich extrem schwere Bedingungen, weil wir ja wirklich Starkregen hatten. Das heißt, diese ganz große Gruppe, die unterwegs war, es ist ja auch immer schwieriger, sich dann zu separieren, weil du natürlich in den Kurven vorsichtiger fährst. Ich meine, die eine Kurve weißt du selber auch, wo, weiß ich gar nicht, aus den Top 10, glaube ich, 5 auf die Nase gefallen sind, ehe die dann halt wirklich runtergebremst wurden, bevor es dann zurückgeht in die Stadt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Risikobereitschaft auf dem Rad ein klein bisschen geringer ist. Das heißt, das Fahren letztes Jahr war wirklich nicht dieses, wir fahren jetzt wie aufs Messer, wie es dann in Kona der Fall war. Und ich glaube, dass das dieses Jahr anders sein wird. Und das wird auch dafür sorgen, dass du jetzt nicht diese Wahnsinns, also ich glaube, da ist da jetzt nicht irgendwie 3 Leute unter 2:35 laufen. Das glaube ich wird nicht der Fall sein. Vielleicht der Sieger, der wird vielleicht eine flache 2:32, 33, 34 laufen. Aber ich glaube, dass die Gesamtlaufzeiten dieses Jahr langsamer werden als letztes Jahr, weil halt einfach auch die Strecke in Frankfurt, diese dieses viele Beton, dann dieses ganz viele Glas, also die Hochhäuser, die ja dann doch auch immer wieder zurückstrahlen. Mhm. Das ist ja, finde ich, auch nochmal anders als in Kona. In Kona hast du halt diese Luftfeuchtigkeit und hast ja auch eine wirklich schwere Strecke beim Laufen. Das ist ja das, was viele auch immer unterschätzen. Also diese Rolling Hills auf dem Highway, die sind ja schon auch hart und auch der Weg runter zum Energy Lab, gerade auch der Weg zurück ist hart. Wobei auch runterlaufen, wenn man nachher platt ist, extrem wehtun kann. Also von den reinen Höhenmeter her ist Hawaii sicherlich härter, wobei in Frankfurt auch die Brücken nicht zu unterschätzen sind. Aber ich finde in Frankfurt wirklich gerade diese stechende Hitze. Das ist.
Es steht. Du hast halt einfach.
Die Luft steht, du hast überhaupt keinen Wind. Du hast halt diese Reflexion von den Hochhäusern. Die Hitze kommt irgendwie auch gefühlt von unten. Das ist schon brutal. Und ich glaube, dass wir relativ häufig auch Magen-Darm-Probleme sehen werden, weil natürlich die Kohlenhydrataufnahme dann doch angepasst werden muss. Beim Radfahren schon. Du kannst halt einfach nicht so hoch dosiert gehen, wenn du diese Hitze hast. Ich glaube, dass da dann wahrscheinlich viele trotzdem sagen, nee, ich nehme jetzt meine 120 Gramm zu mir und glaube trotzdem, dass sie umgesetzt werden. Das ist ja auch immer so das große Fragezeichen dahinter. Und genau wie du gesagt hast, ich bin fest davon überzeugt, dass beim Radfahren irgendeiner verliert die Nerven. Detlef wird es nicht sein. Detlef wird definitiv das Rennen machen, so wie er sich das vorstellt. Das ist halt einfach dieses skandinavische Kalkül. Aber irgendeiner der anderen wird sagen, nee, ich packe jetzt hier den Stier bei den Hörnern. Das wird einfach so der Fall sein. Vielleicht ist es auch einer der Kurzdistanzler. Eigentlich wäre Jonas dafür prädestiniert, Jonas Schomburg, der dann irgendwie sagt, nee, jetzt. Ich meine, das muss man halt auch sagen, das ist jetzt natürlich für ihn auch echt eine neue Rolle. Ne? In Südafrika ist er unterm Radar gelaufen. Da war das so ein langer Trainingstag. Da haben alle gedacht, naja, Schomburg, mal gucken, was der kann. Wenn man weiß, was er für ein Typ ist, dann konnte man davon ausgehen, dass er einen guten Wettkampf macht. Aber es war jetzt nicht so, dass man 100% davon ausgegangen ist, dass er da mit Detlef und Martin van Riel mitfährt. Jetzt ist er natürlich unter Beobachtung. Der Kerl wird auf der Pressekonferenz eingeladen werden. Es ist nach Rot das Rennen in Deutschland, wo alle drauf gucken. Du hast eine Live-Coverage, was natürlich auch nochmal wieder ein bisschen was mit dir macht. Und da cool zu bleiben, ist, glaube ich, echt nochmal schwerer als in Südafrika.
Ja, und vor allem dann noch im Hinterkopf zu haben, du weißt, was du kannst, auch auf dieser Distanz jetzt.
Unbedingt, unbedingt.
Und natürlich das Ranking, ne, Ironman Pro Series, er steht jetzt nicht ganz so schlecht da.
Nee.
Und natürlich die direkten Konkurrenten für die vorderen Plätze im Ranking, also aka KB, Christian Blumenfeld, sind auch alle da. Und da natürlich dann seine Karten zu spielen, zu gucken, was kann man gegen diese Leute ausrichten, ist natürlich super geil.
Voll.
Und super interessant. Und da ist die Frage, spielt er die Karte gut oder spielt er die Karte nicht gut am Ende des Tages? Ne? Das ist was anderes, wie du sagst. Das ist dann halt diese, ja, da wird jetzt interessant zu sehen, bleibt er ruhig? Oder es gehen dann irgendwo, wie du sagst, die Pferde schon beim Radfahren durch oder rennt er halt dann die ersten 5 Kilometer mit 3-0 raus und geht dann hinten rausplatzen. Macht er einfach sein Rennen, weil das muss man eben sagen, in Südafrika hat er komplett sein Rennen gemacht. Ne? Also der ist da vorne weggeschoben, der ist Rad gefahren, wurde irgendwann eingeholt, dann wurde er abgehängt. Aber auch beim Laufen dann, Südafrika, wenn man sich so ein bisschen sich anschaut, hat er einfach immer sein Rennen gemacht, wahrscheinlich, weil er das im Kopf hatte, ich mache hier einfach einen langen Trainingstag und ich probiere das einfach mal aus, dieses Langdistanz-Ding. Und dann ist das ja oft bei Athleten so, wenn das richtig gut ging, ohne Druck und ich probiere einfach mal aus, dass dann dieser Druck kommt, diese Erwartungshaltung und vor allem das Allerschlimmste für alle Athleten, die persönliche Erwartungshaltung, weil das ist halt auch was, egal mit wie viel Profis ich jetzt gesprochen habe. Und man, also diese ganzen Fragen, und wir haben ja auch früher viele Interviews geführt und so, ja, und spürst du Druck von Sponsoren und von außen und sonst was? Das ist bei allen eigentlich so, Sponsoren also machen in den seltensten Fällen Druck, von außen macht dir ja auch keiner Druck. Und wenn diese Athleten, wenn man so oft mit denen spricht oder Zeit verbringt, dann merkst du einfach, ey, die zerfleischen sich alle selber innerlich und machen sich selber so einen krassen Druck. Und das ist so, ich würde fast sagen, 80-20, also 80% ist vom Druck, der irgendwie kommt, machen sich die Athleten selber. Wenn sie dann mal wissen, was sie können, was möglich ist, was drin ist, dann fängt das Tagträumen an, wenn dann die Trainingseinheiten gut laufen und so. Und da ist halt einfach die Frage, bleibst du dann cool und machst dein Rennen und hörst auch im Rennen auf deinen Körper oder eben nicht und triffst du dumme Entscheidungen. Und das unterscheidet dann ja nachher die, die am Ende oben stehen, die auch oftmals vielleicht gar nicht die leistungsfähigsten sind oder besten sind, aber die einfach das am besten gespielt haben, am cleversten agiert haben, sich am besten vorbereitet haben, das Material am besten eingestellt haben und so weiter. Oder dann halt einfach so Leute wie Christian Blumenfeld, der, wenn er gewinnt, der wahrscheinlich auf dem Pucki-Rad fahren könnte, weil er einfach eine brachiale Kraft hat, also um es mal überspitzt darzustellen, aber der dann da einfach irgendwie gefühlt machen kann, was er will und kotzt und trotzdem gewinnt. Und das ist aber so ein absolutes Ausnahmetalent oder Athlet halt einfach. Und bei allen anderen ist so, dass sie es einfach clever spielen müssen. Genauso ein Patrick. Beim Patrick ist es auch so, dem bringt es nicht, wenn er irgendwie mit ganz vorne vom Rad kommt, aber über sein Limit gehen musste, sondern der muss halt auch genau sein Rennen fahren. Das hat man so geil gesehen auf Hawaii letztes Jahr, wie oft haben wir das Rennen geguckt und gesagt, Patrick ist abgehängt, Mist. So, das sah aus, der war weg von der Gruppe. Dann ist er aber auf irgendeinem Bergabstück wieder rangerollt oder es kam noch wer von hinten und dann ist er mit dem wieder rangefahren. Und da hat man halt gesehen, der geht nicht drüber. Der ist das gefahren, was er konnte beim Radfahren und dementsprechend konnte er auch diesen überragenden Lauf wieder hinlegen und das machen. Und das hoffe ich halt, dass Patrick das in Frankfurt irgendwie macht. Und dann, wenn er da seinen Lauf auspackt und irgendeiner vorne struggelt ein bisschen, dann kann er das Ding auch endlich mal abschießen. Also das ist, ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube, wenn ich jetzt mal einfach um das ganze Gelaber, was wir jetzt hier gemacht haben, abzurunden. Mein Tipp ist, dass Christian Blumenfeld gewinnt und dass er sich ein Battle liefert, was dann bei Kilometer 18 schon entschieden wird beim Laufen mit Magnus Ditlev. Und Patrick kommt von hinten und holt sich Magnus noch. Patrick wird Zweiter, Magnus Dritter, KB 1.
Oha, du hast jetzt schon die Top 3 getippt.
Ja,
ich finde aber gar nicht, das ist ja Glasgow gelesen. Das ist ja,
Glasgow natürlich. Gelesen.
Nee, weil du gesagt hast, Gelaber. Und ich finde zum Beispiel, also zwei Sachen noch, Christian Blumenfeld fährt ja sogar auf dem Pucki-Rad, wenn man sich das Kardex, mal anguckt. Dieses Bild hatte ich so vor, der ist ja wirklich der Einzige, der auf dem Ding schnell fährt. Wäre halt spannend mal zu sehen. Ich meine, Maurice, muss man ganz ehrlich sagen, Clavel, der fährt ja das gleiche Rad. Oh, der hat jetzt, seitdem der auf dem Bock ist, nicht so die Feuerwerke abgefackelt. Ansonsten gibt's da ja keinen, der da in der Weltspitze mitfährt, glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich auch irgendeinen vergessen. Also Pucki-Rad fährt er, dann noch den Druck, würde ich gar nicht sagen 80-20. Ich habe erst sogar gedacht, dass der Athlet sich 100% den Druck alleine macht. Das stimmt so natürlich auch nicht, weil ein Druck natürlich schon auch aufgebaut wird durch die Medien. Das ist, glaube ich, ein Druck, da kannst du dich gar nicht frei von machen, wenn du halt einfach Sachen über dich liest und weißt, ja, so der ist jetzt abgeschrieben. Das kann auch positiv sein. Ich glaube, dass gerade Patrick, du hast es gesagt, jemand ist, der sich extrem befeuert durch sowas. Das hat er ja letztes Jahr auch auf Hawaii selber in der Rede, die er beim Zieleinlauf gehalten hat, gesagt, dass keiner an ihn geglaubt hat. Was ich nicht glaube, weil ich glaube, sein Umfeld hat schon an ihn geglaubt, aber er halt an sich geglaubt hat, also das kann auch eine positive.
Du meinst, wenn wir wollen, dass Patrick gewinnt, müssten wir erst einmal schlecht reden, ihn abschreiben?
Wir nicht, ich glaube, wir interessieren ihn nicht, aber die großen Medien. Aber in der Regel machen natürlich die Medien und auch so Social Media und sowas, das ist, glaube ich, schon Druck, der nicht an den Athleten vorbeigeht. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es aber geringer ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein 5% Druck, weil ich glaube wirklich, das Umfeld, wenn du das richtige Umfeld um dich rum hast, Sponsoren, Trainer, Familie, Betreuer, da weißt du, dass die zu dir stehen, egal was passiert. Dass die einfach nur, weil du bist ja auch in der Rolle, dass du Sponsoren hast, dass du ein gutes Team um dich rum hast, wenn du dir jetzt irgendwie die großen Leute mal anguckst. Du guckst dir beispielsweise, finde ich, letztes Jahr oder auch dieses Jahr, so ein Sam Laidlaw ist ein gutes Beispiel. Da werden ja die Sponsoren trotzdem total begeistert sein, weil der Typ halt mittlerweile einfach ein Charakter ist. Und auch wenn der auf Hawaii letztes Jahr ein Failure hatte und jetzt scheinbar nicht in Form ist, also ich sehe es eher so ein bisschen so wie Fred, ich glaube, dass der Rot nächstes Wochenende definitiv besser ist, als er sich selber darstellt. Sehr witzig war ja übrigens, hast du das gesehen, dieses Reel, wo er sich so klein gemacht hat?
Das war geil.
Also der spielt einfach auch ein geiles Social-Media-Game, das muss man einfach sagen. Das ist ja wirklich ein Charakter, der hat sich bei mir echt ins Herz gearbeitet irgendwie. Und ich glaube, das ist so einer.
Ja, von so mag man eigentlich nicht, ne? Und irgendwie genau. Ist er so ein bisschen so, weiß nicht.
Genau, arrogant und man traut dem nicht, ja. Die Performance und sowas. Und ja. Mittlerweile merkst du halt einfach, das ist einfach, der macht halt viele Sachen einfach echt richtig, gerade so was dieser Umgang mit eigenen Fehlern auch umgeht und sowas. Wobei ich tatsächlich glaube, dass er da jetzt ein bisschen pokert, was die Rotvorbereitung anbelangt. Aber ich glaube, der Druck von Sponsoren, also diejenigen, die halt in der Position sind, dass sie halt einfach gute Sponsoren an ihrer Seite haben. Die glauben an dich, die wollen, dass du performst und das sind die, die genauso traurig sind wie du, wenn du nicht performst. Also der Druck ist tatsächlich, liegt einfach am Athleten. So, das macht halt genau, wie du sagst. Und die sind ja auch nicht ohne Grund da, wo sie sind, weil sie halt einfach schon von klein auf, schon als Jugendliche diese intrinsische Motivation hatten, dahin wollten und mit dem Druck umgehen können. Weil sonst kommst du nicht in diese Position. Wenn du mit dem Druck nicht umgehen kannst, dann wirst du nicht so gut. Und deswegen, glaube ich, ist der Druck tatsächlich einfach nur bei den Athleten. Aber Jonas, da wollte ich halt auch nochmal drauf kommen. Das ist, glaube ich, so ein Typ, der jetzt natürlich, er hat ja auch nichts zu verlieren. Das ist ja irgendwie das Gute daran. Also klar gucken jetzt die Leute hin und sagen, ach guck mal, das ist so ein Deutscher, der jetzt irgendwie schon den Stier bei den Hörnern packt und der so eine neue deutsche Hoffnung auf der Langdistanz ist. Den hatte man vor diesem Jahr vor Südafrika noch nicht auf dem Zettel. Mhm. Viele haben es vermutet, aber er hat es jetzt halt gezeigt. Aber nichtsdestotrotz, er ist schon für Nizza qualifiziert. Nizza ist eine Strecke, die ihm definitiv richtig gut liegen wird, einfach weil er halt echt so ein dünner Typ ist, der auch in den Bergen sehr stark fahren kann, der mit Sicherheit auch sehr, sehr gut bergab fahren kann. Und der zeigt ja, dass er einfach einen richtig guten Marathon hinten rauslaufen kann. Und ich glaube, Nizza ist definitiv eine Strecke, die ihm noch mehr liegt als jetzt Frankfurt. Und ich glaube, wenn der das hinkriegt, so dieses Koppeln, dieser vermeintliche Druck von außen, den wir jetzt gerade angesprochen haben, weil jetzt, das ist halt erstmal so das erste Rennen Home Turf auf deutschem Grund und Boden und die Leute gucken. Weißt du, vor Südafrika, da wäre der wahrscheinlich gerannt und 80% der Zuschauer, die jetzt nicht so richtig in der Materie drin sind, hätten gefragt, wer ist das denn da? Wer ist denn Schomburg? So die ganzen Langdistanz-Fans. Jetzt weiß jeder, wer Jonas Schomburg ist. Aber wenn der das schafft, diesen Druck wegzulassen, weil er hat ja gar nichts zu verlieren. Mhm. Auch wenn der jetzt 6., 7., 8., 9., 10. wird oder selbst wenn er hops geht, das ist ja völlig egal, weil er hat schon die Qualifikation für Nizza. Natürlich hat er irgendwie ein gutes Pro-Ranking, das will er jetzt auch nicht verlieren und er will auch ein gutes Rennen machen. Aber Jonas wäre so einer, wo ich echt von außen sagen würde, der ruhig ein bisschen Risiko eingehen kann. Weißt du, das wäre zum Beispiel so einer, der echt versuchen könnte, mit Magnus mitzufahren. Jetzt nicht auf Teufel komm raus, das wird ja,
der erstmal im Schwimmen einen Unterschied machen kann und dann mal gucken, wenn er auf dem Gas bleibt. Also genau. Eigentlich, wenn er sein Rennen macht wie in Südafrika, Vollgas schwimmt, da ist er einer der stärksten. Genau. Vielleicht ist er sogar weg und dann einfach auf dem Gas bleibt im Rad und sich sagt, ja, mal gucken, wann und ob wer kommt.
Genau.
Und wenn wer
genau.
kommt, dann fahre ich mit.
Das, exakt.
Das ist also, schon ich eine weiß geile nicht. Strategie. Also, voll. Das heißt, nicht eine geile Strategie, das ist eine geile
Ausgangsposition.
Ja, das meine ich. Ja.
Absolut, ja. Also, und das wollte ich sagen. Also, das wäre dann auch wirklich, wenn dann irgendwie Magnus kommt von hinten oder weiß ich nicht, ob Christian Hogenhauk, aber den schätze ich jetzt eigentlich nicht so ein, dass der ganz vorne mitschwimmt, wobei der jetzt auch die letzten Male sehr gut geschwommen ist. Aber das wäre halt so ein Typ, wo ich sagen würde, geh so ein bisschen mehr Risiko ein. Weißt du, wenn du so, das sind ja dann so diese 2, 3 Anstiege, wo du überlegen musst, okay, bleibe ich jetzt dran und der wird sicherlich, kann ich mir vorstellen, auch an seinem Aero-Game nochmal ein bisschen gearbeitet haben, weil das war in Südafrika zumindest von außen betrachtet. Man steckt nie drin in den Windkanälen, aber von außen sah es so aus, als hätte er da CDA-mäßig noch einigen Spielraum. Aber da kann ich mir vorstellen, wird er auch gearbeitet haben in den letzten Monaten. Und er wird sich sicherlich auf dieses Rennen auch anders vorbereitet haben, was nicht nur gut sein muss, weil, wie du gesagt hast, es halt bei dem Athleten dann auch letztendlich ein bisschen Druck auslösen kann, weil vor Südafrika hatte er gar nichts zu verlieren und wenn er jetzt selber schon weiß, er hat irgendwie top lange Läufe gemacht, hat irgendwie super Koppeltrainings gemacht, hat irgendwie rennspezifische Einheiten gemacht, die richtig gut liefen, ist es natürlich schon so, dass du denkst, okay, ey, ich habe jetzt schon nochmal 5% raufgepackt auf Südafrika und wenn ich mir angucke, wie dicht ich in Südafrika an Maarten van Riel und Ditlev dran war, dann könnte das auch in die andere Richtung gehen. Aber das, glaube ich, ist echt so ein Dark Horse. Ansonsten glaube ich, ich bin fest davon überzeugt, dass tatsächlich Ditlev auf dem Rad wegfahren wird. Mhm. Weil ich auch glaube, dass Blumi nicht auf Teufel komm raus mit ihm mitfahren will, so wie er das in Kona gemacht hat, wie er es auf Hawaii gemacht hat, wo er dann ja nachher wirklich bitterlich für bezahlt hat. Insofern glaube ich tatsächlich, dass ich mir vorstellen kann, dass Detlef wegfährt, vielleicht auch wirklich irgendwie in Kombination mit dem Jonas. Und ich glaube aber, dass Blumi ihn holt. Ich glaube aber, dass es echt so ein Ding wird, was auf der letzten Runde, also zwischen Kilometer 32 und 42 erst
entscheiden
wird.
Oh, meinst du, das wäre geil? Ja. Das ist doch dein Wunschdenken jetzt.
Ich glaube ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass, also auf Hawaii hab ich ja damit gerechnet, weil es halt einfach Hawaii war. Jetzt, ich habe nicht gesagt, Patrick kommt auf die Top 3, aber ich habe gesagt, den darfst du nicht abschreiben. Das ist einfach ein Typ, der wird dabei sein. Und entweder haben die jetzt tatsächlich auch gepokert, und er hat einfach sich jetzt wirklich komplett auf Frankfurt vorbereitet und hat sich auch gut vorbereitet, was irgendwie auch cool wäre, weil es mal neu wäre, weil sowas Patrick bisher ja eigentlich nicht gemacht hat. Der hat immer gesagt, ich bin fit oder ich bin nicht fit. Ich glaube tatsächlich, dass er, wenn die Vorbereitung nicht 100% war und dann halt eben noch genau dieser Druck von außen kommt, dass alle sagen, so Patrick muss es jetzt auch nochmal zeigen, glaube ich nicht, dass er vorne mit dabei sein wird, weil er wird den Fokus auf Nizza setzen. Der will den vierten WM-Titel. Das ist meiner Meinung nach auch seine große Chance. Er hat gezeigt, dass er in Nizza richtig stark racen kann. Er ist da Zweiter geworden hinter Sam Laidlaw, der einen Wundertag hatte. Und ich glaube, der Fokus wird bei Patrick Lange und dem Team ganz, ganz klar auf Nizza liegen. Und er ist halt einfach keiner, der 3-4 Höhepunkte im Jahr gut hinbekommt. Er bekommt meistens 2 gut hin und der erste, so wie Texas, ist dann so ein 95% Patrick Lange, aber so dieser 100% Patrick Lange in allem Fokus, Selbstglauben, das hat er in Kona oder hat er in Nizza. Und das hat er bisher bei den deutschen Rennen so noch nicht gezeigt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Patrick nicht aufs Treppchen kommen wird. Ich glaube, die ersten 2 werden, wie du gesagt hast, Blumi vor Detlef sein. Aber ich glaube, das wird wirklich
so ein geil. Ich habe Patrick auf 2 gesetzt.
Ach, du hast ja sogar gesagt, dass er noch vorbeiläuft.
Der holt den noch.
Du hast gesagt, dass er sogar noch an Detlef vorbeiläuft. Nee, ich glaube, das Dritter dann, der absolute Knaller wäre natürlich, wenn das Jonas schaffen würde. Alter, das wäre unfassbar.
Ja, stimmt, den habe ich auch.
Jonas Schomburg, ja. Nicht Jonas Hoffmann, ja. Sondern Jonas Schomburg. Das wäre wirklich der absolute Kracher. Also mich würde es auch für Jonas Hoffmann freuen.
Das wäre absoluter Kracher.
Das wäre richtig krank geil. Das, glaube ich, wird in der Konstellation des Feldes nicht der Fall sein. Wenn eine große Gruppe vom Rad steigt, wo er dabei wäre, dann würde ich das nicht ausschließen, weil das wirklich die ultimative Laufmaschine ist, Jonas Hoffmann.
Ja.
Also Jonas Schomburg wäre natürlich wirklich, das wäre krass, das wäre Wahnsinn. Ich glaube aber eher, dass das dann tatsächlich so jemand sein wird. Wen nehme ich denn da?
Nimm doch einen Jonas.
Nee. Ne? Ja, doch, aus patriotischer Brille. Patriotische Brille aufgesetzt.
Habe ich dich reingelabert.
Zack. Wird Jonas Schomburg Dritter und dann ganz knapp dahinter Daniel Beckegaard. Vielleicht läuft Daniel Beckegaard aber auch noch an Jonas vorbei und wird Dritter.
Nee, nix vielleicht. Du musst dich festlegen.
Nein, Jonas Schomburg. Also
meistens hast du ja recht als Blumi, Orakel. Das ist, ich sehe schon die Kommentare wieder. Oh, da hatte Orakel, Coach Görkeman wieder recht.
Ja, weiß man ja nicht. Aber ich glaube, dass Daniel Beckegaard auch ein sehr, sehr gutes Rennen machen wird, weil einfach Texas war ja schon nicht schlecht. Da ist er auch schon wirklich sehr gut hinten raus gelaufen. Und jetzt arbeiten sie nochmal 3 Monate länger oder 2 Monate länger zusammen. Ich glaube, das macht auch beim Athleten unheimlich viel, wenn so dieser Glauben an den Athleten, das hat man bei Rico ja irgendwie auch gesehen, die Beziehung, die muss ja erst wachsen. Und ich glaube, du weißt relativ schnell, dass der Weg der richtige ist. Gerade auch bei Philipp, das ist ja, glaube ich, schon auch so ein Menschenfänger. Ich habe ihn ja persönlich erst 2-3 Mal ganz kurz gesehen, Hallo gesagt, also habe ihn so noch nicht erlebt. Aber ich glaube, dass das schon so einer ist, der halt dem Athleten wirklich sehr, sehr viel Selbstvertrauen einflößen kann. Und wenn er an den Athleten glaubt, glaubt auch der Athlet an sich und auch die Methodiken. Aber wenn dann halt die Ergebnisse kommen, so wie es jetzt halt sowohl bei Daniel in Texas der Fall war, als jetzt auch bei Rico in San Francisco.
Und bei Laura in Hamburg nochmal krass abgeliefert, das ist ja auch so, ne? Wenn die Athleten, die ja quasi das Gleiche in Anführungsstrichen machen wie du, weil sie denselben Trainer haben, ich glaube, das macht auch immer nochmal richtig was mit einem und beflügelt einen zusätzlich.
Safe, wobei, also definitiv, ganz klar, wobei ich glaube, dass einfach diese Konstellation Laura und Philipp, das ist so eine Kombi wie damals Natascha Bartmann und Toni Hasler.
Ja, ja.
Dieses 24-7, das ist, glaube ich, einfach, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. So. Und auch der Weg, den sie gegangen sind, du musst ja auch den Weg sehen. Ich meine, Laura ist, glaube ich, wirklich im Erdinger Perspektivteam groß geworden.
Ja.
Und die sind ja wirklich dermaßen beide gewachsen, zusammen auch gewachsen. Also Philipp als Trainer gewachsen, der ja wirklich jetzt mittlerweile eine krasse Trainerpersönlichkeit ist, und Laura, die halt einfach Weltmeisterin ist, und was sie jetzt hier in Hamburg gezeigt hat, war ja auch wieder einfach weltmeisterliche Leistung. Also das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anders zu sehen. Aber du hast natürlich recht, klar, wenn du halt einfach weißt, das ist ein Trainer, der weiß, was er macht und das funktioniert, dann wird das auch bei mir funktionieren. Aber ich glaube einfach dadurch, dass sie jetzt ihre Erfolge hatten, Rico vielleicht noch ein bisschen mehr als Daniel, aber ich glaube auch Daniel Beckegaard hat in Texas wirklich gemerkt, ey, das funktioniert, was wir hier machen. So, und der hat ja eine Halbdistanz gemacht zwischendurch. Da ist er, glaube ich, nur mit ganz viel Respekt Dritter geworden. Also das war jetzt nicht so, weil meiner Meinung nach ist Daniel Beckegaard eigentlich ein Typ, der auch ganz vorne mitmaschen kann, der halt so die Rennen, die jetzt nicht 100% top besetzt sind, eigentlich gewinnen muss, weil der halt auch alles hat. Also dem fehlt halt nichts. Weißt du, der schwimmt safe vorne mit, der kann unfassbar stark Rad fahren und der hat auch schon mehrfach gezeigt, dass er einen richtig, richtig schnellen Marathon laufen kann oder auch eine richtig gute Halbdistanz laufen kann. Ich meine, denk einfach nur mal an London T100 letztes Jahr. Das ist ja einfach echt ein richtig starker Athlet, der aber halt irgendwie in den letzten Jahren, finde ich, von außen betrachtet, nicht so in letzter Konsequenz in sich geruht hat und nicht so diesen hundertprozentigen Spirit Richtung Sieg hatte.
Mhm. Und ich, also fehlt ihm doch was.
Fehlte. Ich glaube, das hat er jetzt in Patrick gefunden. Ja, klar,
in Philipp,
ja,
meinst du? In Philipp.
Philipp.
Das ja, ist ja, aber das ist ja genau das, was du meinst. Das ist auch das, was ja aber immer bei Daniel schon so war. Die ganze Karriere, wenn man die Einzelleistung anguckt und auch wenn man mit anderen Athleten spricht, die mit dem schon mal trainiert haben, was da auch für Trainingsleistungen anscheinend dahinter stehen, dann haben alle gesagt, schon ganz, ganz früh, ich weiß noch damals, als Johann noch im PEWAG-Team war, da ist Daniel Beckegaard auch ins PEWAG-Team gekommen, da waren die im Trainingslager zusammen und Johann meinte so, Alter, der Typ schwimmt mir um die Ohren, der Typ fährt mir Fahrrad um die Ohren und der Typ läuft mir um die Ohren und nicht nur ein bisschen, sondern so bei 1000 Meter Einschwimmen hat er mich schon einmal überrundet und Johann ist damals ein Schwimmer gewesen, der immer ganz vorne aus dem Wasser gekommen ist. Aber Daniel hat das dann bei ganz wenigen Rennen nur alles im Rennen auch zusammenbekommen. Also wirklich diese Swim-Bike-Run-Performance. Und da würde ich dann schon sagen, das ist das, was ihm aktuell noch gefehlt hat. Nennen wir es mal das Mojo, das Race-Mojo. Das ist das, was ihm immer noch fehlt und wo er so ein bisschen, was er noch mehr verloren hat die letzten Jahre und immer so auf der Suche war, gefühlt. So diese Performance, oder es ist ja auch manchmal was, wenn man immer bekommt, von außen gesagt bekommt, so ey, du musst eigentlich gewinnen von deinen Trainingsleistungen, von deinen Laborwerten, dies, das. Und man schafft es dann nicht und wieder 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 nicht oder wird nur Fünfter und eigentlich müsste man doch gewinnen. So, ne, der Zweite, der mir da einfällt, ist so ein Ruben Zipuntke, der auch so von diesen Laborwerten, was gerade so auf dem Rad und sowas die Werte angehen oder auch von Trainingsleistungen, wo er dann auch mal irgendwie 5 Kilometer Richtung 15 rennen wollte und so. Also das ist so, ja, das ist halt Triathlon, ne? Du musst es ja halt alles zusammenkriegen, also, und am Tag X zusammenbekommen.
Ja, aber da kann, also das ist jetzt ein Ruben mit einem Daniel Beckegaard zu vergleichen.
Nein, ich meine einfach nur, es gibt Athleten, die, ich sage, das ist jetzt, also ein Ruben ist ja auf dem Rad viel, viel stärker als ein Daniel von den Werten. Diese Werte, die er hat, die sind ja teilweise absurd höher gewesen als irgendwelche anderen Profis und trotzdem ist er nur eine Minute schneller Rad gefahren.
Ja, aber Werte sind halt einfach auch Werte. Also ja, auf Werte gebe ich halt gar nichts. Und
aber das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Nee, ich weiß, was du meinst, aber Daniel Beckegaard, der hat ja einfach auch schon richtig gute Resultate erzielt. So, und ich finde.
Aber welches große Rennen hat er denn gewonnen?
Naja, Daniel Beckegaard hat in Australien einen Streak gehabt, wo er erst, glaube ich, eine Halbdistanz gewonnen hat. Dann
ja, aber keine Western großen Australia. Rennen.
Ruben Zipuntke hat irgendwie Aix-en-Provence gewonnen, als keiner am Start
war. Nein, mir geht's doch jetzt nicht darum, Ruben, Mann, das hast du falsch verstanden. Mir geht's nicht darum, sie zu vergleichen. Mir geht's darum, dass wenn du, also das habe ich so oft, weißt du, das ist ja auch ein Johann, der dann Daniel das schon früher gesagt hat, Alter, du musst eigentlich Rennen gewinnen. Du musst Rennen gewinnen. Du bist so stark. So, und wenn du das immer hörst von außen, wie stark du bist, wie stark deine Einzelleistungen sind, sonst, und du kriegst dann im Rennen aber nicht hin und gewinnst nicht mal ein großes Rennen oder sowas. Ich glaube, über die Zeit nagt das halt an dir und führt zu Selbstzweifeln oder sonst was vielleicht auch zu so einer Situation geführt hat, in der Beckegaard jetzt die letzten Jahre war. Und da ist jetzt spannend zu sehen, hat er dieses Mojo jetzt wiedergefunden und kriegt das übers Philipp hin, dass er dann halt einfach mal so ein Ding jetzt erstmal wieder auf dem Podium beendet und dann vielleicht auch irgendwann mal abschießt. So, und dann platzt da vielleicht auch mal ein Knoten.
Ja, ja, klar, definitiv. Also das ist ja auch das, was ich meinte. Und das ist ganz interessant, weil ich hatte gerade vor dem Podcast ein Athletengespräch und dann kamen wir auch auf dieses Wort Talent zu sprechen. Und da habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal mit dir drüber gesprochen, dass ich halt per se wird Talent ja eher als die körperliche Fähigkeit, eine Höchstleistung zu vollbringen, definiert, wenn du jetzt halt sagst, Ruben ist unfassbar talentiert, weil der halt einfach riesige Werte im Labor hat. Was ich halt auch sehr faszinierend finde bei ihm, ist die Möglichkeit, dass er halt einfach in kürzester Zeit es geschafft hat, vorne mit aus dem Wasser rauszukommen. Ja. Also da ist er wirklich einfach krass talentiert. Läuferisch, ja, läuft er gute Zeiten, aber gerade was die Ökonomie anbelangt, glaube ich, könnte er auch noch viel verbessern. Also da glaube ich, ist, also ich will, also ich glaube, dass ein Ruben jetzt nicht so talentiert ist wie ein Daniel Beckegaard, weil Daniel Beckegaard halt das Gesamtpaket hat. Aber ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich dieses körperliche Talent, also für mich ist jetzt ein Talent nicht jemand, der einfach nur diese körperlichen Möglichkeiten hat, sondern dieses Kopfding. Das spielt meiner Meinung nach in den Begriff Talent viel, viel mehr mit rein und muss eigentlich auch in die Definition Talent mit reingerechnet werden, weil halt, glaube ich, das größte Talent eines Christian Blumenfelds ist der Kopf.
Ja.
Oder das größte Talent eines Jan Frodenos war der Kopf. Das war nicht die körperlichen Möglichkeiten. Natürlich hat Frodo körperliche Möglichkeiten, die vielleicht 1% der Bevölkerung hat oder noch weniger oder 1% der Top-Triathleten. Aber sein richtiges Talent liegt in der Birne. Oder guck dir eine Anne Haug an oder guck dir eine Laura Philipp an, guck dir eine Cat Matthews an. Das ist so dieses, diese Champions-Attitude und das ist das, glaube ich, was du auch meintest mit dem Mojo. Das ist für mich das, was nachher wirklich die Medaillengewinner von denen unterscheidet, die dann halt auf Platz 5, 6, 7 ins Ziel kommen. Und dann hast du halt nochmal die so talentiert sind, dass sie es überhaupt zu den Olympischen Spielen schaffen. Aber ja, ich bin wirklich immer mehr der Meinung, dass das Talent im Kopf unterm Strich sogar viel wichtiger ist als das körperliche Talent. Körperliches Talent haben die alle. Also da wird jetzt keiner mehr, dafür ist die Entwicklung halt einfach auch zu krass gewesen in den letzten Jahren, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Du musst mittlerweile in jeder Disziplin vorne mit dabei sein. Schwimmen, Radfahren, Laufen, Wechsel, Ernährung. Wenn du das nicht schaffst, dann brauchst du gar nicht mehr zu starten eigentlich als Profi. Und dann entscheidet sich jetzt halt letztendlich derjenige, wer hat wirklich im Kopf diesen Glauben. Und dann natürlich kommen ganz viele Sachen dazu, wie, keine Ahnung, Schicksalsschläge, Gustav Iden, Umgang damit, Umgang mit Niederlagen und sowas alles. Aber das Haupttalent ist tatsächlich der Kopf. Also ich glaube zum Beispiel, dass, weil ich das eben so gesagt habe, Ruben hat Aix en Provence gewonnen, als keiner am Start war. Das war jetzt gar nicht böse gemeint. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn Ruben einer wäre, der im Kopf dieses Talent hätte, hätte der schon längst richtig, richtig große Rennen gewonnen. Weißt du, das ist der Limiter. Das ist so und das ist das, warum Christian Blumenfeld so unschlagbar ist. Und was man ja auch hört. Ich meine, seine Crew sitzt da in irgendwelchen Pyrenäenpässen in der Höhe, in Font-Romeu im strömenden Regen und denkt, Alter, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, hier irgendwelche Laktatwerte abzunehmen, 5 Stunden im Auto zu sitzen bei 4 Grad und Dauerregen. Und der Typ kommt angefahren aus dem strömenden Regen und lacht und fängt an zu singen und freut sich dann diebisch, dass die Werte irgendwie so sind, wie sie sind und sagt, ey, das ist doch ein geiler Tag heute, weiter geht's. Das ist halt einfach schon so one of a kind. Und das ist zum Beispiel aber auch, glaube ich, tatsächlich auch ein Punkt, werden wir dann nächste Woche drüber reden, wenn es um Rot geht, wo ich auch echt einen richtig, richtigen Trumpf bei Fred sehe. Mhm. Weil ich wirklich glaube, dass der Typ auch diese Attitude hat. Und ich glaube,
der liebt ja auch das, was er macht einfach, ne? Dieses Training.
Ja, ich glaube, das lieben die alle, mehr oder weniger. Also ich glaube, du kannst diesen Job nicht machen, wenn du den nicht liebst. Mhm. Das geht nicht. Du bist kein Triathlon-Profi. Und du liebst diesen Sport nicht.
Naja, vielleicht anders formuliert, also Fred liebt es ja auch halt einfach, sich im Training in die Fresse zu hauen, wenn es richtig wehtut. Und also bei Fred ist genau dieses Ding, was du gerade gesagt hast, auch wenn es dann mal richtig regnet und irgendwie, es gab doch mal auch dieses Training Day Video Specialized von Frodeno, wo dann so ein bisschen provokant und so ein bisschen cheesy, dann, jetzt hier alle sind schon irgendwie am Buffet und ich grinde hier noch und laufe noch 30 mal 400 auf der Bahn und so und die anderen schlafen schon, liegen auf der Couch, was auch immer. Und da sehe ich Fred halt genauso. So wie Blumenfeld gerade auch. So, wenn es dann regnet und er ballert Intervalle, dann, also in meiner Vorstellung hat er dann auch so im Kopf, geil, viele würden das jetzt nicht machen, aber ich ziehe das durch.
Ja, safe. Also ich glaube aber auch tatsächlich bei Fred ist eher so dieses Selbstverständnis. und das meine ich ganz positiv, wo du auch so gesagt hast, ich habe mir den Podcast dann natürlich auch angehört letzte Woche, und wo du gesagt hast, redet er sich das selber nur ein, so dass er wirklich so positiv auf die Rennen guckt und das Positive aus den Rennen mitnimmt. Und redet er sich das einfach nur ein oder ist es so? Und ich glaube, dass Fred wirklich so ist, weil das ist ja auch von außen eine Betrachtung, die du durchaus so anlegen kannst, weißt du? Das ist ja so, aber diese Qualität zu haben, sich auf das Positive zu fokussieren und daran zu wachsen und das, was nicht gut war, einfach beiseite zu legen und zu sagen, das ist einfach nur ein Nebenprodukt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Rennen in Rot. Und das aber auch wirklich so zu glauben. Wäre
auch so fürs Leben ein geiler Skill, ne? Nicht nur für den Sport.
Nein, ey, das ist ja das, was letztendlich dann auch wirklich so die großen Persönlichkeiten von den weniger großen oder den Persönlichkeiten unterscheidet, die es gerne wären, dass sie halt einfach Niederlagen wirklich als Learning abhaken und halt einfach die 5%, die gut waren, rausnehmen, die 95%, die scheiße waren, die schiebt man beiseite.
Niederlagen nie ertragen.
Und aus den 5% mache ich dann was Großes.
Ja.
So, weißt du, das ist, wir sind drauf gekommen über Daniel Beckegaard und den Glauben, und ich glaube, dass er jetzt wirklich in dieser Konstellation Philipp Seib, wo natürlich auch Laura, Rico, ganz viel, ich glaube, dass da auch einfach viel richtig gemacht wurde, so im Winter, dieses, guck mal, der kommt von Dänemark in die Berge, fühlt sich da wohl, dann machen die Bergtouren, machen Skitouren, so Sachen, die du normalerweise erstmal nicht machen würdest, weil du halt einfach merkst, dass der Athlet daraus viel, viel mehr rauszieht aus irgendwelchen Einheiten, die vielleicht physiologisch sinnvoller sind, wobei Skitouren gehen auch physiologisch sehr, sehr, das ist einfach das beste Wintertraining, auch meiner Meinung nach, was man machen kann. Aber wenn du dann halt auch noch so dieses Naturerlebnis hast und merkst, das ist ein Athlet, der da unheimlich von profitiert, der nicht sich jetzt die ganze Zeit fragt, wäre es jetzt nicht besser, Rad zu fahren, sondern der wirklich merkt, ey, wie cool ist das hier eigentlich, dass ich mal ein bisschen abschalten kann, dass ich eine neue Methodik kennenlerne und sowas alles. Das ist, glaube ich, etwas, wo du dann wirklich einen Athlet catcht und dann halt in den Kopf des Athleten reinkommst. Und wenn das drin ist und der Athlet dann halt 100% daran glaubt, dass es funktioniert, dann ist das tatsächlich eine sehr gefährliche Kombi. Und deswegen glaube ich einfach, dass der jetzt am Wochenende auch ein sehr starkes Rennen haben wird und da, glaube ich, dann auch ganz vorne mit reinkommt. Und ich glaube, dass er auch einer ist, das hat man ja damals schon gesehen, du hast es ja gesagt, ich weiß gar nicht, als er Klagenfurt gewonnen hat, das war ja sein erster großer Sieg, war er da schon in dem PEWAG-Team oder war das der Grund, weswegen er in das PEWAG-Team gekommen ist?
Ja,
aber das war ja auch so, da ist er ja auch sehr... wirkte er ja wirklich unfassbar arrogant und überheblich, wie er
wo so das Banner so runtergetreten hat.
Ja, genau,
wo
du dachtest, Alter, was ist das für ein Assi, der Typ.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass er einer ist, der dann auch, also wenn der zum Beispiel am Main diese Zuschauermassen, ich glaube, das ist ein Typ, der sich brutal von diesen Zuschauermassen motivieren lässt. Und wenn der merkt, das geht voran, das war ja schon in Texas, war er ja schon auf der Jagd. Ich weiß gar nicht, wer dann gejagt hat. Ich glaube, er ist noch Dritter geworden oder ist er Vierter geworden? I don't know.
Oh, ich hab's nicht im Kopf.
Aber in Texas oder allgemein in den USA sind ja die Zuschauermengen so ein bisschen überschaubar, was das anbelangt. Und in Frankfurt ist es ja wirklich so, wenn du da um irgendwie eine gute Platzierung fightest, und ich durfte das ja selber auch einmal erleben, dann pushen dich die Zuschauer halt dermaßen nach vorne und du merkst dann halt einfach die Schmerzen nicht mehr. Und ich glaube, da ist Daniel Beckegaard wirklich einer, dem das dann auch nochmal so viel Energie gibt, dass der dann einfach auch nochmal so gepusht wird, dass er da voll übers Limit gehen kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass er Vierter wird, weil Dritter wird ja Jonas Schomburg.
Gut, also haben wir das jetzt auch geklärt. Aber ich fand nochmal ganz interessant, so dieses Ding Talent, das du auch gesagt hast, das ist eigentlich im Kopf, weil man das ja immer eigentlich mit dem Körperlichen verbindet und dann sagt, ja, der ist nur in der Birne zu schwach oder so. Es gibt auch ganz viele Aussagen, der Athlet mit meinem Kopf oder der Athlet mit dem Kopf oder sonst was. Aber am Ende des Tages ist es ja echt so. Ich meine, wenn man sich auch anguckt, wie viele Age-Group-Athleten, die in den letzten Jahren bei dir trainiert haben, irgendwie super kranke Performances produziert haben. Und all die verbindet halt, dass sie halt die Dinge durchziehen, sich im Alltag organisieren können, dass sie das Training hinkriegen, trotz Job und so weiter. Und dann eben entsprechend ja in der Birne das auch zusammenbekommen. Und auch über Jahre dann kannst du halt mit einem guten Mindset, mit einem guten Kopf auch vielleicht nicht so viel Talent körperlich, gerade im Ausdauersport, auch wegarbeiten oder die Lücke halt kleiner machen. Um dann ganz, ganz oben zu sein und wirklich Profi, Profi, Profi zu sein oder einer der besten Profis, brauchst du halt beides, Talent körperlich und Talent in der Birne. Aber wenn man sich das aussuchen könnte, wäre wahrscheinlich Talent im Kopf, wie wir es jetzt so schön gesagt haben, immer best. Vielleicht ist das doch der Folgentitel. Talent im Kopf, Nils. ist eigentlich geiler. Oder
ja, also ich
wird
glaube
langfristig
auch
zur größeren und besseren Leistung führen, sagen wir es so. Und unser zweiter Presenter, Nils Bicycle, wieder am Start. Und ich habe meine Sachen bis auf eine Kleinigkeit wirklich alle vertickert bekommen. Alle meine Accessoires, kostenlos konnte ich sie einstellen, verkaufen. Das ging ultra schnell. Und das Geile ist, wenn sich wer interessiert, man kann auch so verhandeln und Angebote machen bei Bicycle, dann kriegst du so ein Ding, ey, ich gebe dir nicht 50 für, sondern 40. Und dann kannst du einfach mit einem Klick Angebot akzeptieren machen. Sobald die Gegenseite bezahlt, kriegst du eine E-Mail, wird bezahlt, das Ding ist verkauft. Hier ist dann zum Ausdrucken dein Versandschein. Das heißt, du musst dann nur noch draufklicken, ausdrucken, das in Paket machen, draufkleben, zur Post und fertig. Also sowas von einfach, sowas von schnell, sowas von Problem ist von der Einstellung über den Verkauf bis dann auch vor allen Dingen, das ist für mich immer das Allernervigste, das Verschicken, weil da musst du wieder gucken, oh, wo muss das hin, dann die Adresse auf diesen Ding schreiben mit dem Handy und dann brauchst du da gefühlt 10 Jahre. Das ist alles automatisiert, es ist so einfach. Also checkt es mal aus, wenn ihr noch Sachen rumliegen habt, alles von Trikots über Schaltgruppen, Wasser, also Helme, egal was ihr habt, einfach Accessoires, könnt ihr die kostenlos auf Bicycle verkaufen. Also nicht nur eure Fahrräder gebraucht verkaufen oder ein gebrauchtes kaufen, sondern auch Parts. Accessoires sind aktuell kostenlos, die zu verkaufen. Und das ging sowas von gut, sowas von schnell, sowas von einfach. Absolute Empfehlung, da einfach nochmal ein bisschen extra Cash zu machen. Bicycle.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Da könnt ihr einfach mal reingucken und alles auschecken. Also von mir wirklich die wärmste Empfehlung. Und das war so ein smoother Prozess. Und ich habe wieder mehr Platz jetzt. Mehr Geld,
ja, das
weil ich verkauft habe.
Ja.
Und ich habe Krams weg. Ich habe Krams verkauft, den ich seit 4 Jahren rumliegen habe, mit dem ich seit 4 Jahren oder 5 Jahren nichts gemacht habe. Du wärst Millionär, wenn du deinen Keller verkaufen würdest.
Nein, da ist gar nicht mehr so viel. Vor allem, was ich halt wirklich finde, ist, dass man ja einfach so viele Sachen hat, die zu schade sind, um wegzuschmeißen. Weißt du, so ein paar Radschuhe habe ich hier 2 Paar rumliegen, die ich mir wirklich gekauft habe und die halt einfach zu klein sind, die ich dann halt jetzt im Schrank stehen habe, die nahezu ungetragen sind, aber es gibt halt nahezu niemanden, der Schuhgröße 40 hat, Männerschnitt, weil die halt alle größere Füße haben und ich denke, ich kann die ja nicht wegschmeißen, aber sowas ist natürlich wirklich cool. Ich muss aber noch sagen, ich würde es nicht so machen wie du jetzt mit dem Runterhandeln, ich würde es machen wie Ludolf, wenn du dann sagst 50 Euro und dann schreibt er, ich gebe dir 40, dann sagst du, ja, dann kostet er jetzt aber 60 und dann, hä, warum? Naja, du handelst mich runter, ich handle dich hoch. Und dann sag ich, okay, machen wir doch 50.
Das probiere ich beim nächsten Ding.
Ich werde es ausprobieren, ich werde aber wie Ludolf handeln, aber ich finde wirklich gerade dieses einfach nachhaltigkeitsmäßig, dass du halt einfach weißt, die Sachen finden Käufer, der damit total happy ist und du hast echt viele Sachen, auch Helme, die du irgendwie selten getragen hast. Also super cool zu hören, dass es so gut funktioniert und ich meine, großer Fan von Bicycle bin ich eh schon, aber gerade Parts habe ich wirklich viel rumliegen, werde ich ausprobieren.
Probier es aus und dann wirst du berichten und ich sag dir, die gehen weg wie warme Semmeln und auch deine Schuhgröße 40 wirst du einen passenden Käufer für finden.
Oder
sehr
Käuferin.
Gut. Oder Käuferin. Also nochmal bicycle.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Check das einfach mal aus. Bicycle zum Fahrrad gebraucht, verkaufen, kaufen, Parts kaufen oder vor allen Dingen auch Accessoires, die einfach nutzlos rumliegen, einfach mal wegmachen und zu Cash. Also jetzt wieder rein in den Podcast.
Ich glaube auch tatsächlich, weil im Amateurbereich ist es natürlich einfacher, weil die Amateure sind viel weiter in der Regel von ihrem Leistungslimit entfernt, wenn sie jetzt zu mir kommen, einfach nur als Beispiel. Und ich glaube tatsächlich, was auch ein ganz großer Faktor ist, ist, dass ich einfach davon überzeugt bin, was ich den Athleten sage. Also wenn ich halt merke, dass irgendwie, das kommt mir jetzt auch gleich so dieses Beispiel von Christina, die in Hamburg gewonnen hat, es weiß immer noch keiner, ob sie jetzt Europameisterin geworden ist oder nicht, weil sie wurde bei der Siegerehrung als Europameisterin der Amateure geehrt. Aber ich glaube, dass die Europameisterschaft auch bei den Frauen jetzt am Wochenende in Frankfurt stattfindet. Aber ist letztendlich auch völlig egal, weil die Performance halt gestimmt hat und diesen 301-Marathon, den ist sie nun mal gerannt und hat das Amateurrennen gewonnen. Und ich weiß noch, als wir letztes Jahr zusammen angefangen haben, zusammenzuarbeiten, da war so das Ziel, irgendwie in Nizza so eine 309 zu laufen. Und da war auch relativ schnell klar, das kriegen wir so hin. Und dass sie dann halt auf dem Niveau dann nochmal 8 Minuten schneller wäre. Du kannst nie Marathonstrecken vergleichen, ist auch egal, aber trotzdem ist sie halt von einer 309 auf eine 301 gekommen. Das hat sich dann irgendwie so entwickelt in dem zweiten Jahr der Zusammenarbeit, wo wir auf einmal gemerkt haben, boah, die Performance steigt und die Grundlagenläufe, die absolviert sie echt verdammt schnell. Und sie hat auch selber, das ist halt auch wieder dieses Kopfding, was wir angesprochen hatten eben, teilweise dann auch wirklich diesen Hebel umgelegt Richtung 3-Stunden-Marathon, wo ich dann auch wirklich, glaube ich, 2 Wochen vorher das erste Mal geschrieben habe, sag mal, Christina, du rennst ja echt einen 3-Stunden-Marathon in Hamburg. Und sie so, ja, ich glaube, das klappt. Und sie ist ja wirklich auch in minimalen Negative Split gerannt. Sie ist halt 1,31 die ersten beiden Runden gelaufen und eine 1,30 die zweite Hälfte. Die Renndynamik hat ihr in die Karten gespielt, weil sie auf der Jagd war. Das gehört dann auch immer dazu. Aber ich glaube, dass per se dieses Glauben an die Leistung des Athleten als Trainer und du guckst als Trainer objektiv drauf, guckst irgendwelche Laborwerte an, guckst an, wie setzt er die Reize, die ich im Training gebe, um, wie erholt er sich von den Reizen, wie schnell passen sich die Reize halt an. Das war jetzt halt gerade bei Christina halt einfach ein Riesending. Das hast halt einfach gemerkt, dass alter Schwede, die Grundlagenläufe, die werden ja immer schneller. Und diese 4:15er Pace, das ist für sie keine große Herausforderung mehr. Das kann die in super müdem Zustand, lasse ich sie noch einen längeren Lauf machen und sie läuft diese Pace. Das heißt, wenn sie dann erholt,
ach, das hätte ich auch mal gern.
Ja, aber du hast halt leider nicht dieses Kopftalent. Das haben wir ja schon geklärt. Das ist ja das Ding, du könntest das ja. Das ist ja das Ding. Aber du hast halt nicht das Kopftalent. Weil wenn du es hättest, dann, also das, ich bin 100%, das weißt du auch. Ich glaube, ja, das Schlimme ist, du weißt innerlich auch, dass du innerlich auch im Ironman unter 3 Stunden laufen könntest.
Innerlich weiß das ich ist, es, wenn man, aber ich weiß auch, was dafür nötig ist.
Ich wollte gerade sagen, du weißt aber, was man dafür machen muss und da hast du keinen Bock drauf. Aber das ist ja auch herrlich, das macht dich ja auch, deswegen bist du ja auch so, wie du bist. Das macht dich ja auch so sympathisch.
Aber ich habe gleich noch, das ist schon mal als Reminder, gehen wir gleich nach dem Thema hier drauf zu. Ich hab schon wieder was raus, ist ein ganz interessantes Thema, passt auch dann zu allem, wo wir jetzt so reden, wie ich dem näher komme jetzt. Ich arbeite mit, ich versuche über Material zu kommen. Aber weiter im Text.
Nee, das war's eigentlich schon. Also ich wollte einfach eigentlich nur sagen, dass halt, und da habe ich auch tatsächlich an dich gedacht, dass halt einfach dieses, dass die Amateurathleten, das ist ja so, wenn du denen irgendwie sagst, na, du kannst eine 8:30 machen im Ironman. Dann sagen die, alter Schwede, bist du bekloppt, ich will doch erstmal einen Ironman finishen. Dann sagst du, ja, aber wenn mich mir deine Möglichkeiten anguckst, klar kannst du einen Ironman finishen, aber du wirst den Ironman auch in 8:30 finishen. So, und dann machen die das im ersten Ironman, obwohl sie beim Radfahren gestürzt sind. Und ein halbes Jahr vorher gucken die dich halt an. Und ich glaube, dass dieses Glauben an den Athleten dann Methodiken, die dem Athleten merken lassen, dass das wirklich nicht unrealistisch ist und dann halt das Zusammenkommen, dieses Glauben. Ich meine, das war ja wie in Rot letztes Jahr mit Ruben und Live, wo wir halt davor zusammensaßen und ich gesagt habe, Jungs, ich glaube sogar, dass ihr einen Marathon schneller laufen könnt als 4er-Schnitt. Ihr könnt den sogar in 2,44 oder 2,45, 2,46 laufen und traut euch mal unterm 4er-Schnitt anzulaufen. So, wo dann Ruben und Live ja beide zusammen vom Rad gestiegen sind und Live dann irgendwie mit 3,52, 53 losläuft und Ruben sagt, alter, Live, das ist zu schnell. Und Live dann aber halt schon bei Kilometer 6 ausklingt, vor der Lände schon wegläuft und sagt, nee, ich zieh das durch. Der hat ja nachher auch echt richtig, richtig, richtig tief gehen müssen. Aber der hat es halt durchgezogen so. Und Ruben hat es ja genauso durchgezogen. Der hat halt sich an die Marschroute gehalten und war dann danach auch ganz interessant, ja, unter Beschlag noch von dem, weißt du, diesem US-Amerikaner, der mit dem Cowboy-Hut gerannt ist.
Ja, der jetzt Profi ist auch.
Genau, wo wir nämlich noch gedacht haben, ist das Amateur oder ist das Profi? Zach Cooper, glaube ich.
Zach Cooper.
Und Zach Cooper hat jetzt auch ein saustarkes Rennen in Klagenfurt gemacht. Mhm. War da, glaube ich, in den Top 5 oder Top 10 auf jeden Fall. Also wirklich auch eine super Entwicklung, wenn du das halt siehst. Letztes Jahr noch drittbester Amateur in Rot und jetzt dann Top 10 in Klagenfurt. Also mega Entwicklung. Und ich glaube, dieses Glauben an den Athleten, der Athlet realisiert über die Trainingseinheiten, dass es funktioniert. Und das war halt in Rot, wo ich dann halt einfach gesagt habe, Jungs, guckt euch doch mal eure Trainingsläufe an, die ihr gemacht habt, egal in welchem Zustand, seid ihr 3,55er, 3,50er Pace gerannt hinten raus. Warum soll es jetzt nicht im Wettkampf funktionieren, wenn ihr euch super verpflegt und wenn ihr ausgeruht seid und die Speicher voll sind? So, und ich glaube, dass das halt einfach ganz, ganz viel dafür sorgt. So, und das ist dadurch kommt es halt zustande, weil du halt gesagt hast, man sieht das bei den Amateurathleten, die zu mir kommen. Ich glaube, dieser Glauben Also quasi dieses Talent im Kopf, das entsteht dann beim Amateurathleten, weißt du, das wird gefördert und da wird dann irgendwann der Hebel umgelegt und wenn du dann natürlich...
Ah, du machst das clever, du sagst denen erstmal, was sie können und dann langsam glauben sie immer weiter dran.
Genau.
Und dann du züchtest das quasi.
Ja, du darfst natürlich nur keine falschen Erwartungshaltungen schüren, du musst schon ehrlich sein.
Ja, ich wollte nicht ins Wort fallen, deswegen habe ich nochmal abgewartet, aber es ist... Genau, das müssen wir auch mal sagen. Du hast gesagt, ja, dann sage ich einem, der macht 8,30 und dann macht er das und stürzt noch im Rennen. Und viele jetzt so, ja, dann kann ich ja auch 8,30 machen. Nee, natürlich geht das nur mit einem, der sein ganzes Leben schon irgendwie auch sportlich aktiv ist und entsprechendes Talent hat. Aber du kannst es ja auf alle Leistungslevel und Ebenen runterbrechen. Also genau das, wenn wer zu dir kommt und sagt, ey, ich will einfach nur einen Ironman finishen und du sagst aber, ey, mit deinen Sachen, wenn ich mir die Zeiten angucke, du kannst auch irgendwie unter 11 Stunden machen oder unter 12 Stunden machen. Du musst nicht irgendwie mit 15 Stunden planen und einfach nur ankommen und lange Pause machen mit Salamibrötchen essen in der Wechselzone, wie du jetzt überlegst, sondern ja, manchmal ist es ja auch so, dass man diese Saat pflanzen muss im Kopf, was denn möglich ist. Und dann halt irgendwie drauf hinarbeiten. Ich meine, wie viele Nachrichten haben wir jetzt wieder bekommen nach Klagenfurt und nach Hamburg, die mit dem Pushing mit Club trainiert haben. Ganz, ganz viele, die irgendwie das erste Mal, da sind natürlich auch die Sprünge immer noch mal am krassesten, die das erste Mal wirklich 36 Wochen strukturiert mit einem Trainingsplan trainiert haben und dann irgendwie Zeiten machen, wo sie selber nie im Leben dran geglaubt haben und irgendwie 40 Minuten, 50 Minuten, über eine Stunde Bestzeiten irgendwie auf der Langdistanz auf einmal dann da stehen haben. Das war einfach wieder krass zu sehen, wie viele Nachrichten da reinkamen von Leuten, die da eben deine Pläne bei uns im Club genutzt haben. Das war einfach wieder komplett abgefahren, finde ich. Und ich finde das ist nochmal ganz spannend zu hören wieder gewesen, dieses, wie du da rangehst, dass du halt wirklich ja immer guckst und es stimmt auch, dass du ja, wenn du mit wem zusammenarbeitest, nach den ersten Wochen immer dir die Daten genau anguckst, okay, was läuft der jetzt, wie ist der Puls dazu, bla bla, und du hast halt so viel Erfahrung, dass du dann halt schon ganz gut einschätzen kannst, wo kann die Reise denn hingehen, wenn jetzt irgendwie alles richtig läuft und das ist so, vielleicht kann man ja auch das Talent im Kopf, das Mojo im Kopf trainieren, jetzt wie du es gerade gesagt hast. Wenn man erstmal diesen Saat, dieses Gedanken pflanzt, ja, 8,30 ist möglich, 10 Stunden ist möglich, 11 Stunden ist möglich und dann glaubst du halt auch irgendwann dran.
Ja, wobei du aber auch dieses Mojo auch als Trainer halt erkennst, ne? Weil das ist dann tatsächlich auch so, du merkst relativ schnell, wie ein Athlet an die Einheiten rangeht und wie ein Athlet die Einheiten durchzieht. Also das ist dann oftmals, sind das dann auch Athleten, die wirklich am Anfang auch zu verkopft sind, also die dann auch, keine Ahnung, die sich auch sklavisch an den Trainingsplan halten. Also das ist dann, du machst dann den Plan und du merkst, boah, das ist aber eine alter Schwede. Da ist Training Peaks immer grün, da werden die Key-Sessions irgendwie kommentiert und dann wird geschrieben, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zugeführt worden. Und dann merkst du schon, dass dieses Mojo vorhanden ist. Und dann ist es oftmals sogar so, dass du eher so ein bisschen Luft rausnehmen musst, dass du halt sagst, ey, warte mal ganz kurz, weil in der Regel fängt man eine Zusammenarbeit im Oktober an. Und dann siehst du halt im November, Dezember, dass der halt einfach all in geht. Und dann bin ich ja immer derjenige, der sagt,
Zu früh.
Genau. Die entscheidenden Monate sind die letzten 2 Monate vorm Rennen, vielleicht die letzten 3 Monate. Und dann merkst du schon mal, dass dieses Mojo da ist. Und du hast auch das andere Phänomen, wo du halt die körperlich Talentierten hast, die aber halt die 5 gerade sein lassen. Und da merkst du dann irgendwann, okay, die muss ich in die richtige Richtung drängen. Aber ich würde schon auch sagen, dass dieses Mojo auch bei den Athleten, die dann halt im Amateurbereich so über sich hinauswachsen, auch schon vorhanden ist. Weil das ist der Treiber dazu. Also das körperliche Talent, das Kopftalent ist definitiv wichtiger im Ausdauersport als das körperliche Talent. Weil halt einfach du über dieses Kopftalent und über das Wollen und auch an andere Sachen drüber nachdenken. Also das sind dann ja auch Athleten, denen du aerodynamisch irgendwie nicht mehr viel erklären musst oder die dann auch ernährungstechnisch gesehen, habe ich ja glaube ich auch mal erzählt in dem Podcast mit Ruben, der ja auch echt super spannend war. Ruben hat ja auch mal so eine Phase, wo er dann sich ketogen ernähren wollte und wo ich mich dann auch mit ihm, weil er ist halt einfach so ein Typ, auch damit dann auseinandersetzen musste und auch gesagt habe, okay, komm, wir probieren das mal, gucken mal Pro und Contra. Ich glaube, dass es nicht funktioniert. Du musst einfach vor den intensiven Einheiten Carbs zunehmen, sonst funktioniert das System nicht. Er hat dann relativ schnell geschnallt, dass es ketogen einfach auch wirklich nicht klappt. Also, dass er halt einfach bei den intensiven Einheiten auch keine Energie hat. Damals war das auch wirklich so, dass man dann die Kohlenhydrate auch noch weggelassen hat. Also es hat sich auch ein klein bisschen verändert. Aber in der Regel haben diese Athleten dann auch schon sehr viel eigenen Antrieb und auch so dieses Drumherum, dass die dann halt einfach auch sehr perfektionistisch sind. Und wenn du das dann merkst und dann kommt da noch körperliches Talent zu, dann weißt du halt einfach, ey, das kann echt funktionieren. So, da können dann wirklich Leistungen kommen, die trauen sie sich selber nicht zu. Und das, was du eben auch gesagt hast mit der App, das ist wirklich etwas, was für mich jetzt extrem motivierend ist. Also ich glaube, weil es auch nicht die Klagenfurt den Ironman gewonnen hat, es war jetzt ein reines Amateurrennen, aber ich glaube, die hat auch nach der App trainiert, das hast du mir, glaube ich, zugeschickt.
40 Minuten Bestzeit.
Und das ist so etwas, was wirklich, das ist schon krass, weil ich habe das ja oft auch gesagt, dass es für mich wirklich eine große Herausforderung ist, diese Pläne zu schreiben, weil ich da halt einfach auch sehr perfektionistisch bin und das wirklich sehr schwer mir fällt, wenn ich kein Feedback vom Athleten bekomme, die nächsten Wochen und Monate zu planen. Also ich arbeite da wirklich doch schon sehr, dass ich gucke, was hat der Athlet geleistet und in welche Richtung kann die nächste Woche gehen. Aber dann zu sehen, dass es so funktioniert, und das Spannende ist ja, dass wir jetzt auch bei den NG-Training-Athleten, die es ja irgendwie echt auch nochmal so einen anderen Performance, noch eine bessere Performance sehen, gerade lauftechnisch gesehen, und ich mir so Gedanken darüber mache, woran liegt das, weil wir so viel letztendlich nicht verändert haben. Was wir verändert haben, ist, dass wir mehr Zeit an der Schwelle verbringen im Training. Gerade auch beim Radfahren sind die Schwellenprogramme länger geworden, dass wir oftmals irgendwie so 5 bis 6 mal 10 Minuten irgendwie an der Schwelle fahren. Das habe ich vorher so nicht gemacht, also an der LT2. Dass auch beim Laufen gerade die Grundlagenläufe teilweise auch ein bisschen länger an der LT1 sind, früher auch schon. Und ich glaube, was tatsächlich auch echt ein Gamechanger war, wenn ich mir die Athleten angucke, die jetzt im Laufen nochmal einen Sprung gemacht haben, dass die tatsächlich auch jetzt konsequenter das Krafttraining gemacht haben, was wir mit Tobi ja reingenommen haben. So, das war wirklich genau der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, komm, wir machen das nochmal. Ich habe es die Jahre vorher auch schon gemacht, aber da war es eher so ein Strength-Mobility-Programm. Jetzt ist es ja wirklich ein Krafttraining, wo wir auch mit den Wiederholungszahlen so arbeiten, wie Tobi das beschrieben hat. Denn wenn man sich das jetzt einfach anguckt, Ruben ist ja jetzt am Wochenende wieder Dritter in Elsinore geworden im Gesamtfeld. Basti, Dritter in der AK 45, auch echt eine richtig geile Laufperformance. Obwohl er jetzt im Training nicht diese All-In-Attitude hat, die er letztes Jahr im Hawaii ja hatte. Und trotzdem, also er ist jetzt schon wieder sehr, sehr ambitioniert und sehr fokussiert. Aber vor Hawaii hätte er halt kein Glas Weißwein getrunken am Abend, jetzt trinkt er halt ein Glas Weißwein, das bleibt dann auch dabei, aber so hat eine andere Kopflockerheit und trotzdem performt er sehr gut. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich eine Kombination aus allem sein wird. Wie komme ich darauf? Einfach, weil ich jetzt schon Bock habe, so diese Sachen in den Pushing Limits Plänen zu ändern. Mhm. Weißt du, dass du halt genau weißt, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie die Pläne angucke, denke ich, das können wir besser machen. Und da können wir irgendwie noch besser werden. Das Krafttraining haben wir jetzt ja schon eingearbeitet. Da muss man dann nächstes Jahr dann doch nochmal gucken. Aber auch so die Grundlagenläufe müssen auch nochmal irgendwie verändert werden. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch echt richtig Bock auf die Marathonvorbereitung. Gestern Nicky Boy eine Stunde gelaufen. Also es geht voran. Ja. Auch eigentlich unschlau. Ich habe mich echt schwer getan, weil ich ja am Dienstag, also am Tag davor, hatte ich ja den Lauftreff wieder. Habe den auch gemacht, weil die Wade jetzt halt einfach wieder hingehauen hat, und am Samstag bin ich 40 Minuten gelaufen, dann war Dienstag Lauftreff, bin dann so 4x500, jetzt wirklich nicht schnell, aber so 1,50 bis 1,54 gelaufen, und dann wollte ich eigentlich gestern nicht laufen, aber ich habe gemerkt, mir läuft die Zeit ein bisschen weg und ich muss jetzt halt einfach echt so 3x pro Woche rennen, und dann habe ich gestern gedacht, ach komm, das ist eigentlich so die einzige Möglichkeit, wo du jetzt diese Stunde gut laufen kannst, und ich habe dir noch groß angekündigt, Back-to-Back-Racing,
mache ich nicht,
auf gar keinen Fall, und dann echt auch noch
eine
so
Woche später hat er es gemacht.
Dienstag bis 20:30 Uhr gelaufen, und dann bin ich, glaube ich, gestern irgendwie um 10 oder um 10:30 gerannt, wo ich auch so dachte, boah, du hast Nicky Boy noch dafür beschimpft und geblamed.
Du hast dich von mir inspirieren lassen, sagen wir es so.
Ich habe sogar,
hast was gesagt, ich ja, ach, wenn der Staggy das kann, dann kann ich das schon lange.
Nicky Boy, ich habe, was ich ja nie mache, mein Telefon mitgenommen, falls ich doch wieder irgendwas habe und auf so einen E-Scooter springen muss. Das mache ich eigentlich gar nicht. Und da wieder auch geil. Einfach diese Pushing Limits Edition von SaySky, die Hose. Durch diese Seitentaschen, du hast es ja noch gesagt,
ja,
weil ich habe die mit der großen Hintertasche habe ich nicht gefunden, aber dann bin ich halt in dieser Hose tight. Kurzzeit, genau. Spandex. Heißt das Spandex eigentlich? Ich weiß es nicht. Hab Telefon dabei gehabt. Aber es ging. Es ging. Und heute habe ich das dann schon echt gemerkt, muskulär. Mhm. Hab gedacht, boah. Aber nee, das ist. Und ich habe halt richtig Bock auf die Marathonvorbereitung und will dann auch quasi den Plan jetzt nutzen, weil ich habe natürlich schon wieder neue Ideen, wie man die Pläne verfeinern könnte.
Ja, dann mach das nochmal schnell rein bis nächste Woche.
Nee, ich muss ja erst Proof of Concept haben.
Ich will den auch machen. Kacke. Jetzt hält er mir das hier vor. Will sich Vorteile erschleichen.
Das ist der
Hört
Ludo.
Hört euch das an, das Leute. Der, ihr habt es hier live gehört. Ihr habt es hier live mitbekommen, wie Görke-Man sich hier heimlich Vorteile erschleichen will.
Nein,
unfassbar.
Das ist halt, nein, das ist, der Ludolf, das ist der Ludolf-Vorteil. Ludolf heißt der, ne? Dieser, weil ich halt weiß, wo der Krümmer liegt. Und ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Und bei dem Plan, der jetzt drinsteckt, vielleicht ziehe ich den auch so durch. Aber ich glaube, mit dem Wissen jetzt von diesem Jahr, dass ich so sehe, da könnte man das und das machen. Ich muss das ja erstmal, ich bin ja echt auch noch extrem vorsichtig. Das ist aber ganz geil, da wollte ich auch im Podcast mit dir drüber quatschen. Dass ich echt merke, dass der Fail
ja. Ich enthalte dir gleich mein Ding vor. Das, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich glaube, ich sag's dir nicht, dass ich den Vorteil noch mitnehme.
Doch. Nein, wir laufen das Ding ja zusammen. Wir laufen das Ding ja zusammen ja, gegen Basti. Gegen Basti. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass ich Frankfurt, ich habe das ja, und das glauben mir ja viele nicht, aber ich habe ja Frankfurt letztes Jahr wirklich nicht als Failure abgespeichert, weil es halt im Nachhinein alles so gekommen ist, wie ich es vorher schon immer gesagt habe. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn ich irgendwie dann doch besser bin als das, was man, wie es halt ist. Aber das war klar so. Aber ich habe gemerkt, dass ich halt echt überhaupt keinen Bock habe, da wieder irgendwie bei Kilometer 30 beim Berlin-Marathon dann nicht mehr zu können. So. Und das ist irgendwie ein ganz geiles Feuer. Also das will ich jetzt echt machen. So. Ich habe da echt Bock drauf, jetzt sind wir nämlich bei dem Zeitpunkt, wo es nur noch 12 Wochen sind. Und die letzten 3 Wochen sind jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich kann jetzt halt schon wieder eine Stunde laufen und ich glaube auch, dass ich 4 Läufe pro Woche gut hinbekomme, wenn ich es schlau mache. Das heißt, ich muss ja überhaupt erstmal gucken, ob ich in die Situation komme, dass ich die Einheiten so anpasse, wie ich mir das jetzt vorstelle. Nicky Boy. Also okay. Ich bin schon echt froh.
Ich ziehe dann den Plan so durch und dann schauen wir mal, was besser war.
Was war dein Long Run bisher?
1:05. Letzte Woche Sonntag.
Welche Pace?
Muss ich kurz nachgucken. Ich glaube 4:50 oder sowas.
Da bist du schon mal schneller gerannt als ich, weil ich bin nämlich auch, warte, ich gehe jetzt hier mal ganz kurz rauf. Bei mir war es nämlich tatsächlich 1:03:33.
4:52.
Guck mal, ich bin nur 4:55 gelaufen. Puls?
Puls war, warte, ich muss
130 sticht.
Da bist du wahrscheinlich niedriger. 134.
Guck mal, dann ja. das ist genau
dann, dann haben wir 1:1 die gleiche Form gerade.
Das gleiche Ausgangsniveau.
Aber pass auf, ich bin gelaufen mit Tom natürlich, wo wir jetzt ein Shooting hatten, am Montagabend. Wir saßen 4 Stunden im Auto, sind dann um 21 Uhr aus dem Hotel nochmal raus und 6 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ob du das verfolgt hast. 4:31 im Schnitt, 135er Herzfrequenz.
Das ist stark.
Ja, aber das war auch, ich hatte überragende Beine. Ich weiß nicht, woran es lag. Einen Tag später war es dann nur noch 5er Schnitt wieder mit ähnlicher Herzfrequenz am nächsten Morgen.
Hattest du beim Stundenlaufen einen Herzfrequenzdrift?
Ja. Nee. Achso, nee.
Hattest du nicht, glaube ich auch nicht.
Ich bin hinten raus auch schneller geworden. Also beim Stundenlauf, ich bin wirklich ganz gechillt los. Also ich bin wirklich mit...
Progressiv.
Stark. Ich bin progressiv gelaufen. Ich packe die Kilometer hier mal gerade raus. Erster Kilometer, 5:25, 5:01, 4:51, 5:07, 4:52, 53, 5:09, 4:55, 4:45, 4:35, 4:32, 4:36, 4:34.
Oh, jetzt schon progressiv stark. Nee, ich bin Gleichmaß gelaufen, also absolut. Und da werden jetzt wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie man das machen kann. 12,94 Kilometer.
Geil, beste Zahl.
Das ist natürlich jetzt wieder so.
Wenn man zu Hause ist,
da werden mich so viele jetzt blamen, dass ich nicht noch 60 Meter dran gehalten habe. Aber wie du gesagt hast, ich war halt leider vor dem Haus. Das war's. 12,94 Kilometer.
Perfekt. Gut umgesetzt. Das zählt.
Aber wie geil, das heißt, wir haben die gleiche Ausgangsposition.
Außer dass du in der Vergangenheit einfach 3-mal so schnell gelaufen bist wie ich, aber das können wir ja mal einfach wieder verschweigen.
Ja, aber auch whoop-mäßig 20 Jahre älter bin als du und dementsprechend muskulär auch viel, viel anfälliger bin.
Ja, das stimmt. Aber du machst das ja jetzt mit Krafttraining und viel Physio und so wieder weg. Aber wir haben drüber gesprochen eben schon. Ich habe ja angekündigt, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, wie ich schneller werden kann, weil das Kopftalent ausgeglichen werden muss. Das Problem ist, du kannst es dann natürlich auch einfach machen. Ich habe ja von dem Marathon 2:26 Rekord eben nochmal gesprochen von Manuel Messias. 2:26:50 ist er gelaufen. Und da habe ich geguckt, der ist diesen neuen Puma gelaufen.
Ich wollte gerade sagen, Puma ist der gerannt, ne?
Und dann bin ich auf die Recherche gegangen. Gibt es schon irgendwo so mit Spiro, ne? Man kann das ja ganz gut messen. Wir haben es am Anfang auch immer mal gemacht, wo der, hieß der 3% der erste?
Nike, nicht, 3% nicht, oder 4% nicht erzählen, sonst hört so Basti vor. Das und dann läuft er den auch.
Ja,
sag pass
das
auf. Nicht.
Ja, das, ich habe mir eben überlegt. Aber ich habe einen Test gefunden, gegen den Alpha Fly 3 ist der Puma 3,15 bis 3,6% effizienter. Und gegen den Adidas, das war ein anderer Test, war er 3,5% effizienter. Das ist nochmal ein kranker Schnitt, aber...
Und warte ganz kurz, gesponsert von einem Institut in Herzogenaurach auf der richtigen Straßenseite.
Nein, es sind ja zwei unterschiedliche Vergleiche. Nein. Zwei unterschiedliche
Dinge. Ich weiß, nicht Puma gesponsert.
Aber es steht auch überall drin, den Puma, das ist jetzt bevor nämlich alle, deswegen Disclaimer, bevor jetzt alle losrennen und sich noch schnell den Puma holen, weil der ist so hinten auch so richtig abgeschnitten, hat so eine richtig hohe Rocker-Shape, also bis der Rocker geht so über die Zehenspitze drüber hinaus.
Also man darf so den gar nicht laufen, oder was?
Nee, ich glaube, du darfst ihn laufen, aber das müsste ich gleich nochmal rausfinden, aber du kannst ihn, glaube ich, nicht mit einem 5er Schnitt laufen oder mit 4, also ich glaube, der funktioniert so bei 4, weiß nicht, wie es mit 4,30 ist.
Wollen wir ja.
Sobald du, ja, aber sobald du dann das Ding im Ironman anziehst, wird es halt nicht mehr funktionieren, weil dann ist das Ding, glaube ich, so wabbelig und instabil, dass es dann wieder richtig negativ wäre.
Okay, spannend.
Aber er ist anscheinend, ist jetzt gerade, hat Puma da ein Ding rausgehauen, was der effizienteste Schuh ist aktuell. Also es ist der Effizienz-Spitzenreiter.
Das Scheißerchen kostet aber auch 300 Euro.
Ja, wie der Vaporfly auch.
Logischerweise geben die sich da nichts, das ist ja ganz, ganz klar.
Ja, der New Balance
sieht aber jetzt
auch
hier, ich habe den gerade gegoogelt, sieht aber tatsächlich auch exakt so aus wie der Alpha Fly von Nike.
Nee,
optisch gesehen.
Der ist hinten schon noch schräger abgeschnitten. Ich habe die hier nebeneinander beide. Der ist nochmal, guck mal, wo die Fersenkappe aufhört.
Warte, ganz kurz, Nicky Boy. Nebeneinander am Screen oder nebeneinander vor dir auf dem Tisch
am
liegen?
Am Screen nebeneinander.
Wenn du die jetzt nebeneinander vor dir am Tisch liegen hättest, in deiner
dann
Größe,
hättest du Schiss, ne?
Alter Schwede, dann würde ich jetzt noch bestellen.
Aber ich bin ehrlich, eventuell hatte ich die schon im Warenkorb. Ich hab noch nicht übers Herz gebracht, auf Bestellen zu drücken, weil ich ja dieses Problem auch hatte mit dem Vaporfly nach Bonn jetzt auch, mit der Stabilität. Ich habe jetzt beim Laufen, es ging immer mit dem Fuß. Ich habe Montag übrigens Arzttermin,
nee,
um es abzuklären. Ich glaube, ich muss einen nehmen, der stabiler ist.
Nicky Boy, du musst den...
Was muss ich nehmen? Was kommt jetzt?
Du musst den Essex Cayano oder den Brooks, wie heißt der?
Glycerin.
Nee, da müsst ihr auch echt, also jetzt mal ganz ehrlich, auch mal unter uns, auch aus Trainersicht, du musst auf Stütze setzen.
Nee, ich renne im Wettkampf.
Du brauchst Support.
Du brauchst Support.
Oh, das stimmt, der ist genauso schlimm. Alter Schwede. Aber nochmal, um das abzuschließen, das ist ja schon echt irgendwie ein Phänomen und zeigt ja auch, was Puma gerade für ein scheiß Marketing macht. Denn ich meine, auch Amanal Petros läuft den Schuh und der ist jetzt dieses Jahr auch schon wieder verdammt gute Zeiten gerannt. Und es wird halt überhaupt nicht publik gemacht. Keiner weiß das. Das kann doch nicht sein, dass du so, also auch, klar, das ist jetzt wieder so Triathlon und das ist jetzt für Läufer völlig irrelevant. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Der Laufmarkt ist halt einfach ein riesengroßer Markt.
Voll.
Und da ist halt Triathlon einfach für die Laufschuhindustrie ist es halt einfach nicht spannend. Also die verkaufen die ja eh, aber es macht für die Laufschuhhersteller wenig Sinn, in den Triathlon zu investieren. Es sei denn, man ist jetzt ein Brand wie Hoka, die halt wirklich sagen, so, das wir machen, das ist jetzt hier, wir sind die Triathlon-Brand. So, und dann macht es schon Sinn, aber für die etablierten großen Firmen wie Nike, wie Adidas, eben halt auch Essex oder so, die haben dann schon Athleten, die sie sponsoren, aber die setzen jetzt nicht die Marketingkampagne darauf. Deswegen weiß Puma wahrscheinlich gar nicht, dass der Messias diesen Schuh gelaufen ist. Vermutlich hat er den sich auch gekauft.
Doch, der ist Athlet von Puma.
Ja, aber dann irgendwie Puma Südafrika oder so.
Brasilien.
Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in Herzogenaurach Messias kennt. Was aber natürlich total Sünde ist, weil du könntest diese Karte natürlich spielen. Das, also ich verstehe das nicht, genauso auch Amanal Petros. Ich glaube, dass der Großteil nicht weiß, dass der jetzt mittlerweile nicht mehr bei Adidas ist, sondern dass der bei Puma läuft.
Ich habe das gerade gelernt.
Wird die Episode eigentlich von Puma gesponsert? Jetzt?
Nee. Ich habe das einfach, ohne Scheiß, ich habe das auch nur gesehen, ich habe geguckt, welchen Schuh ist der denn eigentlich gerannt? Und dann hatte ich mit Strati drüber geredet und dann meinte Strati, ja, irgendwie, es gibt auch Tests irgendwo, dass der immer am schnellsten getestet wurde. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und ja, also hätte ich mich nicht darüber mit Strati unterhalten, über den 2:26 Marathon, welchen Schuh der überhaupt gerannt ist. Strati wusste es natürlich alles schon wieder.
Oh, bei Strati ist es jetzt im Kopf drin. Der überlegt jetzt, ob das so mit dem Hooker, ob der...
Da ist Strati dann ja auch total entspannt, weil der genau weiß, der ist ja auch empfindlich beim Laufen und ist dann mit dem Hooker Rocket 2, der läuft ja zum Beispiel auch extra den Cielo nicht, weil er ja weicher und instabiler ist. Mhm. Und der Rocket 2 ist ja ein bisschen härter und stabiler und Strati braucht einen stabileren Schuh, damit er keine Probleme hat mit seinen Waden und nicht wegknickt und so. Und das ist ja am Ende, das ist ja auch das Krasse. Du denkst ja immer, ja, der ist doch 3% effizienter, den kaufe ich mir. Ja, und dann laufe ich damit halt im 5er Schnitt, laufe ich damit halt nicht mehr effizienter. Oder für meinen Laufstil passt Schuh der vielleicht gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Schuh muss passen.
Also es ist halt ja, super individuell. Aber es ist natürlich trotzdem krass zu sehen. Und wir zwei Amateure sind natürlich auch anfällig für sowas. Wenn das schneller getestet worden ist, dann bei dir wird der wahrscheinlich auch noch richtig gut funktionieren, weil du einfach so ein sauberen, geilen Laufstil hast.
Ich habe tatsächlich gestern auch überlegt, ob ich mir jetzt ob ich mir dann für den Marathon echt den Alpha Fly kaufe.
Ja, hol dir mal einen Alpha Fly, ich hol mir den Puma.
Ja, aber die sind echt, ich
habe. Bin ich nochmal 3% besser, das holst du durch den besseren Trainingsplan raus und dann müsste das wieder passen.
Nein. Ich weiß doch überhaupt gar nicht, ob ich das hinkriege. Ich will jetzt erstmal, also die ersten 4 Wochen mache ich fortgeschrittenen Plan Pushing Limits Marathon Vorbereitung.
Und wenn okay, dann mache ich Profi.
Wenn ich dann merke, diese 4 Wochen funktionieren, dann springe ich auf den 5-Wochen-Plan, auf den Profi-Plan und dann überlege ich vielleicht die ein oder andere Einheit entsprechend anzupassen. Aber nein, das ist, also da definitiv werde ich den Plan jetzt nicht von Anfang an ändern. Da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu reden. Also das ist ganz klar. Also das haut schon hin. Aber es wäre jetzt natürlich vielleicht eine Überlegung wert, dass man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht doch den Puma. Das ist ja krass.
Was freust du wahrscheinlich dich? Voll viele wissen es wahrscheinlich schon, nur wir sind wieder, haben es nicht mitbekommen.
Nein, das glaube ich nicht. Nein, Bullshit, das glaube ich nicht.
Okay.
Das glaube ich nicht. Aber ich bin gespannt.
Hätte ich vielleicht mal Puma anschreiben sollen vorher, ne?
Für eine
Sponsored-Episode.
Hättest du unbedingt machen sollen. Können wir doch im Nachhinein nochmal. Machen wir im Nachhinein, ob die unser Marathon-Projekt Berlin-Marathon sponsern wollen. Nein, spannend wird sein zu sehen, wer von den Profiathleten in Rot den Schuh am Fuß haben wird. Vermutlich werden da jetzt schon noch so 1, 2 dabei sein, die halt nicht gesponsert sind, die keine Schuhverträge haben, die sich jetzt überlegen, vielleicht macht das doch Sinn. Heute ist Donnerstag, bis zum letzten Lauf am Wochenende könnte man den rein theoretisch noch kriegen, dann kannst du noch einen Longrun am Wochenende in dem Schuh absolvieren. Und dann kannst du nächste Woche am Kanal werden wir dann neue Fabelzeiten sehen und dann gucken wir ganz genau auf die Füße, ob irgendeiner den Puma-Schuh läuft und dann fragen wir, ob er den Podcast gehört hat.
Ja, ich guck mal gerade, du wolltest 4er-Schnitt rennen, ne? Mhm. In Berlin.
Mhm.
Also es ist eine 2,48 und da müssen wir doch mal gucken, wenn wir jetzt rechnen, die 3,5% nochmal Verbesserung. Weißt du, was das ausmacht? Im Zeitgewinn nochmal auf dem Marathon.
Naja, das sind 160 Minuten.
4 Minuten 56.
Ja. 1%.
Alter. Ja. Dann läufst du unter 2,40, Nils.
Von 2,48, 4,5 Minuten sind immer noch 2,43, 30. Du bist auch so ein Fantast. Okay, dann läufst du unter 2,30.
Ich will dich wieder so ein bisschen, weißt du, ich wollte dein mentales Mojo. Ich glaube, du kannst unter 2,40 rennen. Mit dem Schuh.
Das kann ich, aber das kann ich nicht innerhalb von 3 Monaten.
Ah, na gut.
Das glaube ich tatsächlich auch noch, dass ich das kann.
Ich bin immer noch nach meinen Läufen, nach meinen allerersten Läufen, eher so, dass ich sage, meine Ankündigung ist, ich will unter 3 rennen.
Nicky also, Boy, jetzt kommt's. Ich habe ja in Bonn, habe ich ja gesagt, es gibt noch einen Dark Horse.
Ja.
Das war ja dann Max, der dann ja um Platz 3 gekämpft hat mit Ruben zusammen, die diesen Dreiersprint hatten. Wobei eigentlich ja Max war ja sogar an den dritten schon vorbei. Und dann hat der Young Gun einfach nochmal nachgezogen, hat gesagt, nee, das ist hier mein Home-Turf. Ich werde hier Dritter, du Norddeutscher wirst nur Vierter. Also fair enough. Wir sagen, Basti ist der Gegner. Weißt du, wer auch läuft in Berlin? Und das ist der eigentliche Gegner. Das ist das Dark Horse. Phipps.
Oh.
Phipps, der da einfach schon eine 2,39 gerannt ist. Und ja, Phipps hat angekündigt,
der ist für mich out of reach. Phipps, der ist für mich out of reach.
Phipps war jetzt schon raus. Er kriegt jetzt wieder, er ist jetzt wieder Athlet quasi. Er kriegt wieder so eine Marathon-Prep. Und der hat gesagt, er will eine 2,38 rennen. Und dann habe ich ihn durch Zufall getroffen an der Alster beim Laufen. Und der hat auch kein Gramm zugenommen. Der hat jetzt, ja, ist jetzt aus dem Triathlon-Game schon relativ lange raus. Und das ist dem traue ich tatsächlich so eine 2,38, 2,39 zu. Und natürlich in meinem Kopf sehe ich mich da auch schon mitlaufen, aber da muss ich reell sein, das wird nichts werden. Also wirklich dieses, das wäre schon, du rennst unter drei, Bullshit. Du hast jetzt das erste Mal so einen Wunderschuh an den Füßen, du bist fit. Klar, wir müssen so ein bisschen mit dem Knöchel, da müssen wir wirklich aufpassen oder da musst du aufpassen tatsächlich. Aber jetzt komm hier nicht wieder mit irgendwelchen, ich will finishen oder so.
Und ich will finishen. Also
deine Bestzeit ist was? 2,55.
Nein, 2,58, 32.
Okay, dann ist erstes Ziel unter 2,55. Mit den Schuhen heute geht das, geht doch gar nicht mehr.
So. Langsamer als 2,55 kannst geht du da noch gar nicht. Das geht wirklich nicht. Also die ziehst du an und dann läuft der Schuh 2,55.
Wenn du den
mit
Plan,
oder ohne dir.
Wenn du den 12-Wochen-Plan durchziehst,
ja,
ohne Probleme läufst du safe. Unter 2,50. Safe.
Okay.
100%. 100%. Reden wir nicht von 3%, da reden
der
wir
Plan
von,
100, liegt,
von 100%.
Der Plan liegt im Club und Montag geht's los. Und dann ist direkt erste Bewährungsprobe Challenge Rot.
Ach, startest du noch oder was? Das ist dann die erste Bewährung.
Nein, da sind wir ja die ganze Zeit vor Ort.
Ich so, weiß.
Da wird's dann, ja. Da ist dann am Race Day. Challenge Rot Race Day ist 1,30 Long Run, weißt du, ne?
Ja, den machen wir aber am Samstag. Das ist ja unrealistisch. Den machen wir am Samstag.
Den machen wir am Samstag, dann stellen wir um.
Ja, müssen wir.
Okay, wie das stellen wir
Das ist die Flexibilität, die man hat. Das muss ich am Sonntag, Bullshit, ich muss am Sonntag auch noch zurück. Weil ich hier am Montag habe ich ein Event, da muss ich da sein. Also ich muss tatsächlich am Sonntag noch zurückfahren. Also da ist nichts mehr mit noch anderthalb Stunden laufen oder so. Das geht nicht. Nee.
Ja, dann.
Wir machen hier schon wieder private Pläne am Mikro.
Ich glaub, ja, das ist völlig in Ordnung. Die Leute müssen das.
Das interessiert die,
wie du umstellst jetzt. Genau das interessiert die Leute. Ich sag's dir.
Ja, das können wir dann ja beim Nachgang besprechen. Erstmal muss ich überhaupt dahin kommen, dass ich jetzt diese Woche dreimal laufe. Zweimal bin ich bisher gelaufen. Morgen Tour de Kampen, 230 Kilometer mit den Stieren nach Sylt. Da habe ich echt schon Angst vor. Da habe ich auch hinten. Gut. Schlafwagen ist reserviert bei mir.
Gut.
Mit richtig viel Pech haben wir Nordwestwind, alter Schwede. Das heißt einfach 230 Kilometer Nasenwind. Das ist
richtig. Dann machst du Holy und rubst da nach vorne und Günni, so eine Dreierphalanx und dann fährst du dahinter.
Basti hat mich, gestern wollte er mich schon brechen, weil er meinte, er fährt mit dem TT. Hab ich gesagt, wenn du das machst. Weil der ist ja wirklich so klein und schmal auf seinem TT. Deswegen, der ist ja auch wieder jetzt in Elsinore, ist er ja auch ein 40er Schnitt gefahren. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe die Wattleistung noch nicht angeguckt. Wahrscheinlich irgendwie mit nee, ich glaube 210 Watt waren das. Stell dir das mal vor, du fährst mit 210 Watt einen 40er Schnitt.
Oh, das hätte ich gern, da schüttelst mich.
Ja, das sagt halt alles über den CDA-Wert von Schreiber aus. Und halt auch über die Parts von Lasse.
Ja.
Genau. Nee, der hat, guck mal, das war das nämlich. Ich habe jetzt gerade Mist erzählt. Die Wattwerte sind gar nicht drauf. Ich weiß nicht warum. Muss ich nochmal mit ihm schimpfen.
Wahrscheinlich unter 200 Watt hat er ausgeblendet.
Genau, geht das Ding aus.
Nils Hügelläufe sehe ich gerade. Mittwoch, 2.7. Oh Gott, ich muss mir einen Hügel suchen hier. Ich habe noch keinen Hügel.
Du hast so viele. Du bist doch im Siebengebirge.
Ja, da muss ich aber ja hinfahren zu den Hügeln. Da muss ich erstmal hinlaufen. Bei einer 50-Minuten-Einheit muss ich erstmal gucken, dass ich zu den Hügeln komme. Ich muss mich mal informieren hier. Guck mal, ich muss mich vorbereiten auf meinen
30
Trainingsplan.
30 Sekunden oder 60 Sekunden?
Nee, zweimal 7 mal 30 sind es, glaube ich.
Siebenmal?
Ja. Zweimal 7 mal 30 Sekunden.
Oh, fuck. Da muss ich, aber das ist jetzt der Profiplan.
Das ist der Profiplan, ja.
Fortgeschritten ist mit Sicherheit nicht so oft. Das ist mit Sicherheit nur 5 oder 6 Mal.
Ja.
Mist. Guck mal, deswegen steige ich mit dem fortgeschrittenen Plan ein.
Kannst
ich hoffe, ich habe das schlau geplant. Aber werde ich schon.
Ich hoffe auch für dich, dass du das schlau geplant
hast. Und Long Run ist 1,30?
Long Run ist 1,30.
Am Samstag dann für uns. Da muss ich ganz, ganz zwingend diese Woche am Sonntag noch 1,15 laufen.
Genau, das habe ich auch vor.
Ja. Ach geil, wir haben echt die gleiche Ausgangsposition, Nick. Das freut mich
voll. Das wird gut. Da laufen wir zusammen Samstag am Kanalstrecke.
Wobei, weißt du, was ein ganz großer Faktor ist? Du bist schon austrainiert, ich habe noch etwa 5-6 Kilo Übergewicht.
Ja, da hast du noch mehr Potenzial.
Ja, sag ich ja.
Komplett austrainiert bin ich auch nicht. Das Krasse ist, ich bin jetzt ja echt mehr gelaufen wieder.
Alter.
Und ich bin gestern Rad gefahren. Ich habe sofort beim Radfahren gemerkt, dass so ein bisschen weniger Druck da ist.
Mhm.
Alter, sofort. Sofort. Das hat sich direkt anders angefühlt. Sonst so diese so kleinen Asphaltblasen, die du einfach Volley drüber fährst. Jetzt so, da habe ich oben richtig durchatmen müssen. So.
Oh. Die du einmal mit Volley mit dem schwachen Fuß unter die Latte knallst.
Ja. Genau.
Das habe ich auch noch nicht gehört. Ist das geil, die du einfach Volley mal so.
Ja, so, weißt du, so eine wie so eine Autobahnbrücke, wo du kurz aus dem Sattel gehst, dann guckst du nachher runter, 500 Watt drauf, Nasenatmung, geil.
In spätestens 6 Wochen ist nur noch Pike. Da ist nichts mehr mit Volley, da wird das Ding Pike reingeschoben und wenn du Glück hast, geht's noch ins Tor.
Ja, guck mal, ich hab hier 1, 2, 5 Läufe drinstehen, da bleibt nicht mehr viel Zeit für Radfahren.
Nicky, naja. Boy, wir reden seit 10 Minuten Dünnsinn. Deckel drauf.
Tschüss.
Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ironman Frankfurt zu gucken. Die sich vielleicht inspiriert gefühlt haben und gesagt haben, ach komm, ich steige einfach wirklich mal ins Auto, auch wenn man sau früh aufstehen muss. Aber es lohnt sich. Ist ja auch geil, wenn man dann irgendwie da um 5 Uhr auf der Autobahn, die Sonne geht schon auf und so, ist eine coole Atmosphäre. Dann könnt ihr mal schreiben, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Generell finde ich, Nicky Boy, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe jetzt mal geguckt, guter Traffic gerade auf Spotify. Also auch sowohl gute Bemerkungen als auch Kritik oder auch Lob, super motivierend, ähnlich eigentlich wie die Zeiten, die jetzt in den Wettkämpfen erzielt werden. Also wenn ihr Bock habt, mal irgendwie Kommentare zu geben oder auch Anregungen, auch sehr gut. Was ich sehr cool fand, war, dass teilweise auch gegenseitig beantwortet wird. Also es ging, glaube ich, jetzt, weil wir über Nutrition und Red Ass gesprochen haben, hat irgendeiner geschrieben, ob das denn nicht gut ist, wenn man gar keine Carbs zu sich nimmt bei den Fat-Max-Einheiten. Da hat Janka dann eiskalt kommentiert und hat es genauso gesagt, wie es ist. Wobei, erste Stunde ohne Carbs würde ich mittlerweile gar nicht mehr machen. Also ich würde tatsächlich in jeder Einheit Carbs zu sich führen, weil auch wenn man Fat-Max fährt, hat man einfach einen sehr, sehr hohen Kohlenhydratanteil. Also in der Regel, wenn man wirklich an der Oberkante fährt, verbraucht man trotzdem so 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate. Man denkt, man ist im Fatmax-Bereich, aber da hat man halt einfach einen sehr, sehr hohen Kohlenhydratanteil.
Ist immer ein Mischbereich, ne?
Du hast nie eine reine
Fett, genau. Das heißt,
oberhalb der Schwelle hast du eine reine Zuckerverbrennung, da wird gar kein Fett mehr verbrannt. Aber selbst wenn man extrem entspannt läuft, Rad fährt oder schwimmt, verbrennt man Zucker. Und deswegen bin ich der Meinung, eine Stunde ganz ohne Kohlenhydratzuführ finde ich persönlich nicht gut. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Sport man insgesamt macht. Das klang jetzt nach jemandem, der eher ein bisschen ambitionierter ist. Also fahrt gerne bei den Grundlagen aus, fahrt mit weniger Kohlenhydrate. Aber so 50 bis 60 Gramm pro Stunde sollten es dann schon sein. Und dann ist es eine reine Lit-Einheit. Ab dem Moment, wo ihr Richtung Fatmax geht, muss die Kohlenhydratzufuhr erhöht werden. 80 Gramm, vielleicht sogar 90 Gramm. Aber cool, dass da halt einfach gute Anregungen kommen. Das macht dann natürlich Spaß, weil das dann einfach auch ja gute Anregungen sind und dann kann man dann im Podcast auch drauf eingehen und muss nicht so wie wir die letzten 10 Minuten Dünnsinn quatschen, Nicky Boy. Aber das war ja mit einem dicken Grinsen.
Es war kein Dünnsinn. Es war
recht.
Wichtig.
So. Richtig. Also viel Spaß beim Ironman Frankfurt.
Dir beim Epic Ride.
Allen Racern toi toi toi. Ja, werde ich berichten. Wird cool werden.
Oh, stimmt, genau. Alle, die starten, im Club trainiert haben und so, ballert einen raus. Es wird heiß. Verpflegt euch gut, kühlt euch auf dem Rad. Direkt, wenn ihr aus dem Wasser kommt, jede Verpflegungsstelle am Ende nochmal eine Pulle Wasser greifen und oben drüber schütten. Alles, was ihr da kühlen
nass
könnt,
machen
ist,
und von hinten in den Nacken,
Also
auch die Aero-Helme haben. Ich persönlich würde überlegen, ob ich auf den Aero-Helm verzichte. Ich glaube tatsächlich bei 32 Grad würde ich eher einen guten Straßenhelm, der aerodynamisch ist, fahren. Also diese Aero-Rennradhelme, jetzt keine reinen Aero-Helme.
Willst du jetzt wirklich, weil es ist morgens sind es ja noch 20 Grad und so immer. Ne?
Ja, aber es wird doch so schnell, ab 8 ist es dann noch warm. Und wenn ihr Aero-Helm fahrt, lasst das Visier weg. Weil das ist echt nochmal so ein Faktor, dass ist natürlich wieder die Frage, wie schnell seid ihr, aber wenn ihr jetzt jenseits der 5 Stunden fahrt, also 5 Stunden oder langsamer, lasst den Aero-Helm weg und setzt lieber einen gut belüfteten Helm auf. Und wenn ihr schneller fahrt als 5 Stunden, lasst das Visier weg. Setzt stattdessen eine Brille auf.
Da habt ihr es gehört. Tipps vom Coach.
Sonntag.
Wer will, kann es umsetzen, wer nicht. Und dann aber nachher bitte keine Beschwerden, dass es zu heiß war unter dem Visier.
Viel Spaß.
Tschüss.